Hallo und willkommen zu Maxis Messer Podcast, ein Podcast aus der Knife Lounge. Und heute sprechen Sam. Hi Sam.
Hallo.
AKA Raven the Pirate und ich über die Blade Show 2025 in Atlanta.
Ja.
Aber zunächst mal, du hast auch so dicke Kopfhörer auf wie ich.
Aha.
Ich habe meine, habe ich gerade wiedergefunden, als wir mit dem Podcast gestartet sind, Christian und ich. Das war ja während Covid gerade losging und es gab kein Equipment für Podcasts, weil jeder gepodcastet hat.
Stimmt.
Und früher war das so, dass ich immer zu ihm gefahren bin zum Podcasten und da hat er gesagt, nee Max, ich habe ja eine gute Kopfhörerempfehlung. Und man muss wissen, Christian spielt ja auch in einer Band und er hat gesagt, hier, diese Kopfhörer trägt mein Schlagzeuger. Jetzt wird aber mein. Kennst du das, wenn die Kopfhörer so fest sitzen, dass dein Kopf zusammengedrückt wird?
Ja, ja. Hast du immer das Gefühl, dein ganzer Kopf wird so mindestens 2 Zentimeter kleiner dadurch.
Und ich hatte das gerade vergessen, wie schlimm das ist, aber. Also für den Fall, dass ich ohnmächtig werde, dann liegt das an den Kopfhörern. Aber sonst. Ja, und
Schlagzeugen macht das Sinn, weil ich meine, man produzierst da selber relativ viel Lärm und dann schirmst du dich quasi gegen dich selber ab, damit du den Rest der Band hörst. Und halt, wenn du halt so rumhampelst, dass sie nicht vom Kopf fliegen.
Stimmt.
Im Podcasten ist das vielleicht ein bisschen Overkill.
Ah, aber sehr cool. Aber du hast. Aber sonst ist alles gut.
Du kriegst nur Migräne, aber sonst ist alles gut.
So, ja, genau. Das ist prima. So, wir haben jetzt, als wir aufnehmen, ist es schon, sagen wir Mitte, Ende Juli. Blade Show ist Anfang Juni. Wir sind ein bisschen spät dran. Wir haben das bewusst so gemacht, um auch die Eindrücke sacken zu lassen. Und weil wir auch ein bisschen faul waren. Hat auch einen Grund. Ich habe übrigens noch in den letzten Wochen und Monaten ist ein bisschen ruhig um uns geworden auf Podcast-Ebene. Das liegt auch daran, weil ich einen neuen Podcast aufgenommen habe für die Handwerkskammer Hamburg. Und da erzählen wir Geschichten über junge HandwerkerInnen, die sich, die einfach ihren Weg gehen, die sich selbstständig gemacht haben, die ihre Geschichte erzählen, um Mut zu machen, weitere Schritte zu gehen. Also, wenn ihr Bock habt, hört da gerne mal rein. Der heißt Werkstattvision. Werkstattvisionen, ich verlinke den in den Shownotes, weil der hat so einen etwas längeren Namen. habe ich mir ja gut ausgedacht.
Als ich das gesehen habe, dass du den Podcast jetzt machst, mein erster Gedanke war, Maxi muss irgendwie mehr Stunden haben als andere Menschen. Neben der Knife Lounge und der Altonaer Silberwerkstatt und dem Podcast und dem Knife Lounge Report und dann deinen Messeauftritten und die Veranstaltung, die du selber machst, dann jetzt den neuen Podcast, dann schickst du mir ab und zu noch Fotos, wenn du auf irgendwelchen ehrenamtlichen Veranstaltungen noch bist, die du selber mitmachst oder vielleicht auch selber veranstaltest. Ich weiß nicht, wie du es machst, ob du vielleicht nicht schläfst oder einfach keinen Schlaf brauchst, aber Hut ab auf jeden Fall.
Es gibt so ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind, die ich irgendwie nicht auf die Kette kriege. Zum Beispiel,
Schlafen?
Ich hab, glaube ich, 3 Spielkonsolen, eine Playstation, eine Switch.
Okay.
Und ich wünsche mir immer Spiele zu Weihnachten. Und kennst du die, wenn du die einmal spielst und dann, habe ich das noch? Ja. Also ich bin wunderbar in einmal Spiele spielen und ich habe es irgendwann aufgegeben, dass ich das einfach. Du musst ja, also früher war das ja so, dass wenn du Computerspiele gespielt hast, dann konntest du das nach 10 Minuten. Zumindest. So war das in meiner Kindheit zumindest. Ja. Und jetzt bist du ja völlig, jetzt musst du ja erstmal eine Viertelstunde lesen, welcher Knopf wofür ist und nee, ich schaff das nicht. Boah, nee.
Da gibt es ein ganz super Prinzip, das sich jemand ausgedacht hat. Das nennt sich Ausleihen. Dann kannst du dir einfach solche Spiele mal ausleihen für 20 Minuten, bis du dann sowieso keine Zeit mehr hast. Dann gibst du einfach wieder zurück.
Ach so, weißt du, was ich gerade gedacht habe? An diese typischen Videotheken, wo man sich auch Spiele ausleihen konnte.
Ja.
Wo man physisch hingegangen ist und gesagt hat, ach komm mal, das nehme ich mir jetzt mal eine Woche mit. Und
bei uns hat jetzt die Stadtbücherei neu aufgemacht. Und da kannst du dir auch Spiele ausleihen. Also so Switch-Spiele und Computerspiele, Playstation-Spiele und so. Und meine Jungs machen das jetzt andauernd.
Das ist cool.
Das ist ganz cool eigentlich.
Ja, ich glaube, das mache ich mal.
Ja, vielleicht mache ich
es eh nicht.
Nee.
Mach ich eh nicht, kriege ich nicht auf die Kette. Aber das ist eine Sache, die tatsächlich so ein bisschen, die mir fehlt. Ich wäre gern wieder so richtig ein Spiel gefangen.
Mhm.
Boah, weiß ich auch nicht. Mass Effect zum Beispiel hat mich voll gecatcht damals. Aber das kriege ich nicht.
Echt, du hast Mass Effect gespielt?
Mhm.
Das hätte ich dich gar nicht eingeschätzt.
Naja, das ist...
Ich glaube, ich hätte dich so mehr in Diablo und Age of Empires und sowas eingeschätzt.
Okay, ja, ich bin ja so ein Sci-Fi-Fan.
Ja, stimmt, das macht Sinn.
Und ich mag so alles mit Zombies und so, aber ich kann es nicht spielen, weil ich immer Angst habe.
Das ist eine super Kombi.
Ja, nee, kann ich gar nicht. Aber ja, so, ist ja, wir abgeschweift sind von unserem Hauptthema, ne?
Mega. Das können wir gut.
Ja, also Blade Show 2025 Atlanta, diese Show, also jede Blade Show ist eine eigene Podcast-Folge wert, finde ich diese Show besonders, weil es die größte weltweit ist, mit Abstand.
Ja.
Das hat nicht nur Vorteile,
nee,
aber
das hat auch
so eine Must-Have.
Viele Nebeneffekte.
Ja, ja. Und man geht, ich weiß gar nicht, geht dir das auch so? Jedes Mal gehst du da raus und denkst so, habe ich vergessen. Das habe ich wieder vergessen.
Immer. Also das kannst du physisch gar nicht schaffen, alles zu machen. Also ich meine, ich glaube, das erste Mal habe ich mir sogar eine Liste gemacht mit Sachen, die ich machen will, mit Booths und Ständen und Firmen, die ich sehen will. Und ich habe nicht mal ansatzweise die Hälfte davon geschafft.
Beim ersten Mal schon nicht?
Beim ersten Mal nicht, beim zweiten Mal auch nicht. Und beim dritten Mal habe ich mir gar nicht erst eine Liste gemacht. Also, das schaffst du eh nicht. Und das geht jedem so, mit dem ich gesprochen habe. Oder auch jedem, der zum ersten Mal da war und gesagt hat, oh, das werde ich auf jeden Fall machen. Und das geht ja schon los, wenn du dir die Ausstellerliste anguckst, um zu sehen, wo muss ich dann hinlaufen. Dann druckst du dir eine Ausstellerliste aus, die ist 3 Seiten lang. Und dann bist du hier die ganze Zeit so wie so ein Flipchart am Hin- und Herblättern, um dann die Booth zu finden, wo du hin musst. Also das ist, gerade wenn man sich noch nicht so gut auskennt, da kann es schon sehr überwältigend sein.
Ich würde sagen, es ist ein Vorteil, wenn du dich noch nicht so ganz so gut, wenn du das erste Mal da bist, also je öfter ich da bin, desto weniger sehe ich, weil je mehr Leute triffst du unterwegs, die du kennst und wirst abgelenkt. Und beim ersten Mal habe ich, glaube ich, noch am meisten gesehen, weil ich noch nicht so dieses, ich kenne jemanden Gefühl habe und, ne, und bleib mal länger da und quatsch mal und dann gehe ich wieder woanders hin, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte und solche Sachen. Mhm. Oh, ja, aber krass.
Aber ich finde auch, wenn du jetzt, also für mich zumindest so, jetzt, wo ich die Blade Show so ein bisschen kenne, den Aufbau kenne, wer wo ungefähr steht, das ist ja immer ähnlich. Ne? Also ich meine, die Boots ändern sich zwar von Jahr zu Jahr, aber nicht drastisch. Mhm. Die Leute sind immer so in der gleichen Ecke zumindest oder im gleichen Raum. Und ich weiß zum Beispiel, dass wenn du in den Hauptraum reinkommst, die ersten paar Tischreihen, die interessieren mich nicht wirklich. Das ist so sehr traditionell, handwerklich geschmiedetes, mit viel Damaskus und Horn und sowas. Das ist nicht so wirklich meins. Da weiß ich, okay, da kann ich direkt dran vorbeilaufen.
Da hast du aber was verpasst, sag ich dir mal. So, pass auf, weißt du, was du verpasst hast? Du hast Martin Huber was verpasst.
Nee, da war ich da.
Da warst du doch in den ersten Reihen.
Da war ich da. Ich hab doch den Tisch da irgendwie in ein paar Stunden geschmissen, während der Mittagessen war oder so. Da war ich
und
da.
Richard Rogers.
Auxiliary Manufacturing hat ja seinen Tisch auch da dazwischen in den Reihen gehabt. Also ich war schon da.
Ja.
Aber ich habe jetzt nicht so viel Zeit damit verbracht, durch diese Reihen durchzugehen und mir alles anzugucken.
Ich finde, das ist wild gemixt. Das ist das Schlimme, ne? Dass du halt. Ja. Meinst du, die verteilen das so, dass sie sagen, hier kommen jetzt hier die Hirschhorn?
Ich weiß gar nicht, ob die das so machen. Ich weiß auf jeden Fall, dass es so eine Ausstellerhierarchie gibt. Also wenn du irgendwie das erste Mal der Aussteller bist, wirst du erstmal in den kleineren Raum geschickt und dann musst du dir quasi deinen Weg in den großen Raum verdienen und dann kriegst du erstmal so einen Tisch, der weiter vorne ist und dann, wenn du länger da bist und auch, wenn die halt mitkriegen, dass du Besucherzahlen generierst und so oder dass die Leute dich sehen wollen, dann kriegst du immer weiter hinten einen Tisch und irgendwann kriegst du eine Booth und
echt?
Sowas, ne? Aber
ach so. Ja,
also ich weiß nicht, ob die Tischreihen so durchkategorisiert sind, aber den Eindruck macht es auf jeden Fall, dass du dich halt quasi so bis auf die Hauptbühne, sage ich mal, so also durcharbeitest.
Wobei ich ja dieses Jahr insbesondere den kleineren, also den Ballroom heißt der ja, den fand ich schon extrem krass.
Den finde ich auch ziemlich geil, also grundsätzlich sehr geil. Ich finde, das hat so eine, das ist wie so eine eigene kleine Ausstellung für sich mit so einer ganz eigenen Stimmung auch. Und es fühlt sich alles nochmal ein bisschen intimer an da drüben. Also, gerade auch, weil ja da die ganzen Bali Boys sind, also hier Squid Industries und die ganzen Bali Song Community, das ist ja wie so ein Treffpunkt für die. Also die besetzen ja die komplette Ecke und sitzen da und flippen die ganze Zeit rum. Und dann kommst du rein und fühlt sich wie so eine neue Welt. Und so ist der gesamte kleine Raum irgendwie aufgebaut. Ne? Und dann das erste Mal, als Picardier Design da war, dann waren die ja mit dem Piratenschiff von Pete's Pirate Life da.
Mhm.
Und alleine das hat ja schon den ganzen Raum irgendwie komplett, naja, nicht aufgewertet, aber hat mir so eine ganz eigene Note verpasst. Und seitdem machen das ganz viele so. Ne? Und dann irgendwie dieses Jahr Pyrotech hatte da irgendwie eine riesige Booth mit so einem riesigen Banner. Dann Oz Machine Co. bringt dann irgendwie so ein riesiges, zusammengeschweißtes Kunstwerk mit. Und ich glaube, Something Obscene macht das auch ganz gerne. Also ich glaube, den Ballroom, den nutzen die ganz gerne, um sich so ein bisschen auszutoben, was ihre Booths angeht. Finde ich ganz cool.
Ist mir alles, habe ich teilweise gar nicht gesehen. Aber du meinst schon, dass sie da halt so ein bisschen kreativer jetzt sind oder kreativer sein können als im großen Raum? Oder es kommt einem so vor, weil man gefühlt mehr Platz hat, um das zu sehen? Ja. Oder ist das jetzt nur mein Eindruck, dass du so ein bisschen zwischen den Booths und Tischen ein bisschen mehr Platz hast, um das auch alles wahrzunehmen?
Ja, wahrscheinlich. Also es ist auch allein von der Masse her, ne? Wenn du in den großen Raum gehst, da ist ja, die müssen ja so viele Leute da unterkriegen, also rein Ausstellerzahlen, dass alles einfach sehr dicht aneinander gepackt ist. Gerade vorne in die Tischreihen. Ne? Also bei den Booths hinten hast du noch ein bisschen mehr Platz. Aber gerade die Tischreihen sind ja wirklich dicht an dicht. Und dann hast du einfach nicht so viel Platz, dich da auszutoben. Ich meine, dann hast du deinen Ausstellertisch und kannst, wenn es hochkommt, noch so einen Banner aufbauen. Und dann war es das. Und im kleinen Raum, ich weiß nicht, ob das irgendwie preislich bedingt ist, ob da Ausstellerplatz einfach günstiger ist als im großen Raum. Aber ich habe das Gefühl, die Leute nehmen sich da einfach mehr Platz und nehmen sich da einfach die Freiheit, sich auch ein bisschen besser auszudrücken.
Hm. Ich glaube, die Preise sind gleich, aber ich kenne mich da auch nicht aus mit dem Preis. Ich mein, bei so einem Tisch ist es auf jeden Fall so, dass du hast echt nur einen Tisch und zwei Stühle und da muss auch alles, ne, du musst halt alles unter dem Tisch auch bewahren.
Hm.
Also Verpackungsmaterial, weiß nicht, Essen, Trinken, alles, was du brauchst. Und beim Bus hast du immer noch so ein bisschen freieres.
Das stimmt.
Ja. Aber,
ich merke, wir springen schon wieder.
Ach, das können wir.
Völlig querbeet.
Genau, in meinem Plan habe ich hingeschrieben, wir fangen von vorne an.
Ja, das hat gut geklappt.
Also, du bist ja auch früher hingereist als wir, Axel und ich. Und auch die anderen sind, ich glaube, 1-2 Tage vorher angereist, weil wir noch in Schafheim auf der Messe waren. Und du bist ja schon, du hattest ja schon 2 Tage Vorsprung. Warum?
Ja, ich war... Mit Cedric sind wir am Montag schon geflogen. Also die Blade Show fängt jetzt ja offiziell Freitag, Samstag, Sonntag. Die meisten reisen Donnerstag an, um dann halt schon mal ihre Booth aufzubauen. Und dann ist Donnerstagabend schon der erste Abend im Pit. So. Und wir sind Montag erstmal nach Charlotte geflogen und haben da Taylor Martin besucht, also Best Day EDC. Und das ist das zweite Jahr, dass wir das machen. Wir haben letztes Jahr sind wir zusammen zu Taylor geflogen. Also mit dir und Axel, Dave war noch dabei, weil wir Taylor so ein bisschen dazu genötigt haben, so ein Pre-Blade Show Barbecue zu machen. Er hat es im Jahr davor mal so irgendwie in so einer Sauflaune abends im Pit irgendwie angesprochen, von wegen, ja, lass doch alle vorbeikommen, wir machen bei mir Barbecue und dann fahren wir zusammen zur Blade Show.
Genau.
Und dann...
Taylor Martin, Best Damn EDC auf YouTube für den Fall, dass du dich wunderst, worüber wir hier sprechen.
Genau, und dann haben wir ihn direkt dazu verhaftet und haben gesagt, hier, du hast gesagt, du machst ein Barbecue, wir kommen jetzt vorbei. Und dann waren wir letztes Jahr zusammen und dann hat er noch Benchmade eingeladen und dann war Ken Onion noch da und sein Sohn und ich weiß gar nicht, wer war noch da.
Ken Onion, Hall of Fame-Gewinner, wohnt in Hawaii, macht Messer für Steven Seagal und andere.
Ja. Für CRKT und quasi, also er hat unglaublich die ganze Messerwelt geprägt. Und das war auch so ein surrealer Moment, als wir letztes Jahr da saßen, waren hinten im Garten auf der Veranda und auf einmal spaziert er da einfach in den Garten rein mit seinem Cowboy-Hut und so völlig normal und kommt dann und stellt sich uns vor und sagt so, ja, hi, ich bin Ken und wir gucken ihn so an und denken, ja, wissen wir.
Ja,
das war echt seltsam. Naja, und das hat er dieses Jahr wieder gemacht. Und da ihr ja noch mit in Schafheim wart, konntet ihr leider nicht mit. Deswegen sind Cedric und ich diesmal alleine dahin geflogen. Und dann war auch Workshop da, Ken Onion war wieder da, Benchmade war da. Und Eddie von OEG EDC.
Mhm.
Und dann haben wir da auch wieder das Traditionelle, wir nennen es jetzt schon traditionell, das Barbecue bei Taylor gemacht. Und wer es nicht weiß, der Eddie, der war früher mal 8 Jahre lang Tätowierer. Und er hielt es dann für eine gute Idee, sein gesamtes Tätowier-Equipment mitzunehmen und dann an dem Abend Leute zu tätowieren. Und dann hat er da sein Setup in dem Kinderzimmer von Taylors Kindern aufgebaut, die an dem Abend bei den Großeltern waren. Und hat dann einen nach dem anderen durchtätowiert.
Was man so macht auf Partys.
Gegrillt hat. Ja, genau. Also es war auch wirklich wieder so völlig surreal. In der einen Ecke wird gegrillt und gesmoked, in der anderen Ecke fachsimpelt Ken Onion über Messerdesigns und die Messerwelt. Und im Kinderzimmer wird tätowiert.
Oh, wie cool.
Ja.
Hast du auch
das
eins?
Das war schon richtig geil. Ja.
Hast du dir auch eins?
Da.
Ah.
Ja.
Was ist das? Ah, ja.
Ein kleiner Schädel.
Ja. Sehr cool.
Bei mir gilt, Schädel kann man nie genug haben.
Und ich glaube, Taylor Martin hat sein erstes Tattoo bekommen, oder?
Taylor Martin hat sein erstes bekommen. Der hat eine kleine Rasierklinge hier.
Wow.
Ja. Ricky hat sein erstes bekommen.
Auch sein erstes.
Ja, Cedric hat sich auch tätowieren lassen. Rickys Frau hat sich auch tätowieren lassen, aber die hatte schon mehrere. Also Ricky und seine Frau haben sich am Wochenende davor haben standesamtlich geheiratet und haben sich dann ein Partner-Tattoo stechen lassen.
Yeah.
Das war ganz süß. Mm. Genau, deswegen sind wir vorher schon hingefahren, haben da ein paar Tage mit denen verbracht und waren dann noch bei dem im Office und sind dann ein bisschen einfach mit den Jungs ein bisschen Zeit verbringen können. Und dann sind Cedric und ich wollten eigentlich zu zweit nach Atlanta fahren. Am Mittwoch? Donnerstag?
Mittwoch?
Ich weiß nicht mehr.
Mit einem Mietwagen, genau.
Genau, wir hatten einen Mietwagen, wollten dann von Charlotte aus nach Atlanta fahren. An dem Tag hat dann aber irgendwie Taylor Martin noch irgendwie eine Nachricht gekriegt, ja hier irgendwie einer seiner neuen Sponsoren schickt ihn irgendwelche Ersatzteile für seinen Jeep, die wir unbedingt annehmen und aufbauen muss. Deswegen haben wir dann dafür Ricky und seine Frau noch mitgenommen und die sind dann bei uns mitgefahren. Und weil wir auch irgendwie festgestellt haben, die haben sich dieses Jahr auch ein Airbnb genommen und das ist nur 5 Minuten von unserem entfernt. Deswegen haben wir gesagt, ah ja, komm, dann nehmen wir euch mit und wir fahren zusammen nach Atlanta, haben die dann bei ihrem Airbnb rausgeschmissen und haben uns dann in unserem Airbnb mit euch und den Daily Customs Jungs und Lenny von Böker und Dave, die dann mittlerweile schon alle angereist waren, haben uns dann in unserem Airbnb getroffen und dann ging für uns da offiziell quasi das Blade-Wochenende los.
Ja. Wir sind ja im Flugzeug hin über Frankfurt.
Mhm.
Und das war auch das erste Mal, dass ich kurz vorher zur Blade Show geflogen bin. Sonst fliege ich auch mal früher, weil wir dann entweder vorher noch Urlaub machen oder mal auch jemanden besuchen. Und da habe ich tatsächlich, das war auch eine ganz neue Erfahrung für mich, weil auf dem Flughafen selbst, weißt du, sondern beim Boarding haben wir dann getroffen, Martin Huber von Martin Huber Knives, auch Chris von Forgeworks, dann die Daily Customs Jungs. Und
denen wart ihr verabredet, oder?
Nee, wir hatten unabhängig voneinander gebucht.
Achso, ihr wusstet gar nicht, dass ihr den gleichen Flieger habt.
Ja, genau.
Ach so.
Wir wussten es gar nicht. Und dann Max von Böker.
Mhm.
Ja, da sind wir da zusammen geflogen. Ja, das war ganz cool.
Ist auch wieder eine große Truppe geworden.
Ja, es ist, genau. Dann hattest du ja schon gesagt, dann hatten wir uns ein Airbnb gemietet. Das machen wir immer, weil wir so ein bisschen dieses abends auf der Couch, ein bisschen Fernsehen oder weißt du, WG, studentische.
Ja, so WG-Feeling.
Ja, so ein bisschen cool, eigener Kühlschrank.
Ja, voll. Vor allem auch, weil auf der Blade Show hat ja jeder so ein bisschen sein eigenes Programm auch. Ne? Also ich meine, du bist als Dealer da, Daily Customs ist als Marke und als Hersteller da. Dann ich renne da irgendwie ein bisschen durch die Gegend und dann verliert man sich da relativ schnell. Und weil wir haben es irgendwann aufgegeben, irgendwie zusammen darum laufen zu wollen. Das schaffst du sowieso nicht. Und dann hast du wenigstens, dass du morgens zusammen aufstehst und zusammen frühstückst und dann abends irgendwie nochmal zusammen nach Hause kommst und dann irgendwie nochmal was zusammen essen kannst oder nach dem Dinner einfach nur am Küchentisch irgendwie nochmal ein bisschen was trinken oder einen Film gucken oder so. Das ist schon ganz geil.
Eben, das ist so, wir wissen schon, was wir essen wollen.
Ja.
Wie wir unsere Sandwiches belegen, was wir einkaufen müssen und ja, Hammer, unsere kleine, große Familie.
Ja, das ist echt witzig, dass wir jetzt mittlerweile schon relativ gut eingespielt sind. Ne? Dass ihr seid auch schon einkaufen gegangen, bevor wir da waren. Wusstet genau, was ihr jetzt einzukaufen habt, wer was ist, wer worauf Lust hat. Ich weiß noch, letztes Jahr habe ich angefangen, diese kleinen Lunchables-Pakete zu holen von, was ist das, Knorr oder Maggi oder keine Ahnung. Das sind diese, das ist ein Cracker, dann eine Scheibe Schinken, eine Scheibe Käse und dann wieder ein Cracker und dann kannst du so stapeln. Und dann saß ich da immer in der Küche abends und hat mir meine kleinen Lunchables-Pakete da gestapelt und Alex, Axel fand das so lustig, der hat sich so über mich kaputt gelacht, dass er mir diesmal direkt schon irgendwie 3 Lunchables-Pakete mitgebracht habe. Als wir gerade so ins Airbnb reingekommen sind, sagt er, ich hab dir was geholt. Hat mir gleich so eine Ladung Lunchables auf den Tisch gelegt. Das war so geil.
Oh, wie süß. Ja.
Voll.
Ich glaube, ihr seid Donnerstag gekommen. Ich bin mir nicht sicher, weil wir sind doch direkt danach zur Hochzeit, oder nicht?
Stimmt.
Unsere erste Hochzeit.
Ja, also das ist ja, man muss ja dazu sagen, das ist ja fast schon Freizeitstress immer ein bisschen, ne, auf der Blade Show, weil du bist effektiv, bist du vielleicht Donnerstag, Freitag, Samstag da und am Sonntag reisen die meistens schon wieder zurück. Also wir sind, glaube ich, alle Montag zurückgereist, weil es ja doch immer schon eine Strecke ist und die muss sich ja dann lohnen. Aber jetzt so die meisten amerikanischen Aussteller, die fahren ja oder fliegen Sonntag schon direkt zurück. So, das heißt, du hast Donnerstagabend, Freitagabend, Samstagabend, um irgendwie was gemeinsam zu machen.
Mhm.
Und Tradition bei der Blade Show ist ja, dass Enrique Peña mit seinem Taco-Truck auf den Parkplatz fährt, Donnerstagabend, und quasi so pre-Blade Show-mäßig da umsonst Tacos verteilt. Und die sind unglaublich gut. So, aber trotzdem will jeder irgendwie so seine Dinner irgendwie unterkriegen. Und dann wurden wir Donnerstagabend von Pirate Tech, also von Kay und Damien, von Pirate Tech eingeladen. Die zwei sind die Gründer von Pirate
Tech. Genau, die mit den Griffschalenwechsel.
Genau. Die haben letztes Jahr, glaube ich, geheiratet und sind seitdem, schmeißen die, ich weiß nicht wie viel Hochzeitspartys schon, schmeißen die immer so Hochzeitspartys und haben dann gesagt, okay, jetzt für ihre Freunde in Amerika und internationalen Freunde, die sie sonst halt nicht sehen, weil die aus China kommen, haben die nochmal eine Hochzeitsfeier organisiert in Atlanta, zu der wir eingeladen waren. Und dann sind wir da Donnerstagabend hingegangen, also Axel, du und ich. Und das war eigentlich ganz cool, war so ein bisschen gemütliches, ja, eigentlich sehr, für unsere Verhältnisse schon sehr schickimicki Dinner. Was aber ganz geil war. Ich kenne das sonst immer nur so aus amerikanischen Filmen, wenn du so auf Hochzeitspartys draußen am See und mit riesigem Catering, das war schon ganz cool.
Das war auch, glaube ich, eine Hochzeitslocation. Man kann da schon ordentlich Sachen. Also es war, glaube ich, so ein Wedding-Restaurant. So hat man das auf der Webseite gesehen.
Ja, genau.
Ne?
Es war auf jeden Fall so eine. Also eigentlich ist es ein Restaurant mit großer Bar, die aber dafür ausgelegt ist, dass man da auch regelmäßig Hochzeiten feiern kann.
So Hammer. Vor allem, sie kam ja dann ja auch mit einem Hochzeitskleid. Was sie auch aus China mitgebracht haben muss, mit einer eigenen Hochzeitsfotografin.
Ja.
Und dann wir so, völlig so.
Und aber trotzdem relativ klein, ne? Ich meine, wir waren 8 Leute oder so.
Mhm.
Oder 9.
Ja, ja.
Also wir waren nicht viele. Und dafür dann so einen Aufriss zu machen, das war schon krass.
Ja, fand ich auch. So mit das Essen war grandios, ne? Ich glaube, man konnte zwischen Fisch und Steak wählen. Und ich glaube, es waren. Glaub ich. Oh, 3 Gänge, glaube ich, oder? Mhm. Und dann am Ende gab es noch das gab eine Hochzeitstorte, die sie auch noch angeschnitten haben.
Ja.
Natürlich mit einem Pirate Tech.
Ja, also wie so ein klassischer Hochzeitsempfang, nur ein bisschen kleiner.
Hammer. Also ich war noch nie auf eine Hochzeit eingeladen in den USA. Das war mein erstes Mal. Vor allem noch spezieller von Nicht-US-Amerikanern.
Ja, also die Idee muss dann erstmal kommen, ne? So aus China zu kommen, nach Amerika zu fliegen und da dann nochmal eine Hochzeitsfeier zu machen.
Und am nächsten Tag auf der Messe zu stehen. Und das heißt, die haben am gleichen Tag ja noch den Booth aufgebaut.
Ja, genau. Die haben den ganzen Tag die Booth aufgebaut und sind dann irgendwie zurück ins Hotel und ins Airbnb, duschen, umziehen und dann ab in die Hochzeitslocation. Völlig bekloppt.
Ja. Ach, nee. Nee, das war bestimmt ordentlich günstig. Hammer. Ja. Nee,
garantiert nicht.
Und dann war es Freitag. Also, oder? Haben wir am Donnerstag? Ja, da war
nee, wir sind danach, also von der Hochzeit sind wir direkt nochmal in den Pit, weil das der Donnerstagabend ist ja erster Pit.
Ja.
Und da ist dann so das erste Mal Hallo sagen und gucken, wer so alles da ist. Und ankommen. Ich finde immer, sobald du einmal das erste Mal im Pit bist, ist so, jetzt bist du da, jetzt kann das Wochenende losgehen. Alles vorher ist noch so ein bisschen Vorbereitung.
Ja. Ich wollte mal kurz erklären, für den Fall, dass unsere vorher angegangenen Podcast noch nicht gehört, aber die Blade Show, der Pit ist im Grunde genommen der Lobbybereich, der natürlich amerikanisch exorbitant groß ist, von dem Hotel, das direkt angeschlossen ist an die Blade Show. Und da wird seit Anbeginn von Zeiten Abend
Zeit.
Immer von Anbeginn der Blade Show immer der Abend ausgeklungen lassen. Ausklingen? Naja.
Ja.
Da wird der Abend.
Irgendwie sowas.
Ja. Und da ist es auch so, dass die ganzen Aussteller sich untereinander unterhalten. Da werden Deals gemacht, Kooperationen, sagt man so. Aber da hat man vor allem auch Spaß und trifft sich. Und da entsteht immer unser legendäres Gruppenfoto.
Das ist so, ich finde, das ist so untypisch, weil das wie so eine Aftershow-Party ist, aber wo wirklich jeder ist. Also da bist du als Privatperson, kannst du da hin oder als Hotelgast oder als Aussteller. Dann läuft ein CEO von Protech rum, von Dave Wattenberg, und dann kannst du hier mit den CEOs von Giant Mouse eintrinken. Und das ist halt super intim, diese Atmosphäre. Und das macht das Ganze so nahbar, finde ich.
Ja, absolut. Ja, Donnerstag ist ja erfahrungsgemäß immer am wenigsten los, weil die alle dann noch anreisen, eventuell noch ein bisschen
und Kräfte sparen
sind.
Auch, ne?
Ja.
Ich meine, auf einer Messe stehen, jeder, der das mal gemacht hat, so eine Messe, egal was du machst, egal ob du den ganzen Tag rumläufst oder einfach nur den ganzen Tag an deiner Booth stehen bleibst, den ganzen Tag Messe ist einfach anstrengend. Und wenn du das 3 Tage machst, plus abends noch irgendwie essen gehen und dann Pit und bla sonst was, also dann bist du einfach durch nach dem Wochenende. Und da sucht dann jeder so seine Möglichkeit, sich nochmal ein bisschen zurückzuziehen. Und die meisten machen dann einfach Donnerstagabends, dass sie dann sagen, okay, heute nur irgendwie kurz rein, Hallo sagen und dann wieder ab zurück ins Bett und Kräfte tanken.
Genau, deswegen ist Samstagabend dann immer so ein bisschen mehr los. Weil da hat man ja nur noch ein paar Stunden Vorsicht von der Blade Show.
Genau.
Sind wir bei Freitag.
Freitag, ja.
Wir sind getrennt.
Bändchen geholt haben wir Donnerstag.
Ja, wir haben es am Freitag gemacht, würde ich nie wieder tun. Weil du fürs Bändchen holen musst du dich ja auch an eine Schlange stellen, die Donnerstag in der Regel nicht so lang ist wie am Freitag, wenn alle schon da sind. Ne?
Ja.
Und das würde ich nicht nochmal so machen. Oh, ja. Aber du hattest ja glaube ich, du bist ja vor uns rein, weil du ja einen Ausstellerpass hattest.
Ja. Genau.
Ja.
Stimmt, ihr wart dieses Jahr nicht als Aussteller da.
Nee, waren wir
ihr
noch
seid
nie.
Ja, sonst immer, ja, also nicht offiziell, aber ihr habt ja immer irgendwie Produkte dann bei Daily Customs mit ausgestellt und quasi über Daily Customs dann mit als Aussteller rein.
Ich glaube, ich hatte immer ein Ticket gekauft. Bin mir nicht sicher, vielleicht hatte ich mal einmal keins, aber ich habe immer so ein Early Bird in der Regel. Aber das mache ich auch nicht mehr. Es ist halt, du bist ja eh viel zu lange da und das ist, ja. Aber trotzdem. Ja. Es ist immer der Wahnsinn, wie lang so eine Schlange ist da draußen. Ne? Weil, was weiß ich, 37 bis 40 Grad.
Ja, und wenn du bedenkst, da sitzen Leute seit Dienstag, ne?
Ja, Hammer. Nee, es ist der Wahnsinn.
Völlig wahnsinnig. Aber es ist trotzdem immer wieder geil zu sehen. Es ist halt wirklich wie so ein Konzert, wo die Leute dann so tagelang davor campen. Ja, bringen die Leute ihren Grill mit und Kühlboxen voll mit Bier und Fleisch und Hängematten und Zelten und es ist völlig bekloppt.
Genau, einfach nur, damit sie die Ersten sind, damit sie erstes reinkommen, ihr Wunsch-Custom, meistens ist ja dann in dem Fall Custom oder irgendein Wahnsinnsteil sich ergattern. Ja, und natürlich, und die Stimmung ist der Wahnsinn. Das heißt, sie sind da 3 Tage lang völlig sitzen draußen 3 Tage lang, sind trotzdem super glücklich. Das ist immer bewundernswert, wie die ihre Motivation da hochhalten.
Ja, voll. Aber das ist ja auch das, was ich auch über den Pit gesagt habe. Also dadurch, dass dann du fühlst dich halt so auf einem Level mit allen anderen. Ist egal, ob du jetzt irgendwie hier der ultra krasse Custom-Sammler bist, der jetzt seit Dienstag da campst, oder einer, der einfach nur mal vorbeischauen will, weil er gehört hat, oh, hier ist eine Messershow oder so. Alle sind gleich irgendwie auf Augenhöhe und freuen sich gleichermaßen darüber und da kannst du zu irgendjemandem einfach in die Schlange gehen und der nimmt dich dann mit dazu und drückt dir irgendwie hier noch ein gegrilltes Würstchen in die Hand und noch ein Bier und dann haben alle Spaß. Finde ich richtig geil.
Ja, ist mir noch nicht passiert. Ich habe noch kein gegrilltes Würstchen bekommen, hätte mich daran erinnert, aber das nächste Mal muss ich mit dir mal da langlaufen.
Also spätestens, wenn du bei Enrique Peña am Taco-Truck vorbeiläufst.
Nächstes
Taco
Jahr. Ich habe noch nie einen Taco gegessen. Nächstes Jahr.
Ja.
Wir werden es garantiert nicht schaffen. Es ist ja auch so, dass wir, um auf die Hochzeit zu gehen, haben wir auch noch zwei andere Sachen abgesagt. Das ist halt echt weird. Ne? Das war ja noch
so eine
zeitlich gab es ja auch noch eine von V-Knife, so eine VIP-Party, die konnten wir nicht wahrnehmen. Aber es ist natürlich eine Hochzeit. Ja.
Ja, wie oft machst du das schon, ne?
Genau.
Mhm. Deswegen haben wir gedacht, okay, dann nehmen wir die Hochzeit diesmal mit. Deswegen sage ich auch, das ist so ein bisschen Freizeitstress schon fast.
Ja, auf jeden Fall. Sam, was ist anders gewesen auf dieser Blade Show als auf deiner ersten? Also mir fallen da so...
Für mich?
Ja, speziell für dich. Mir fallen da so ein paar Punkte ein.
Also das, was mir am ehesten einfällt, ist, dass es dieses Mal für mich die erste Blade Show ist, bei der ich einen richtigen Zeitplan hatte. Also ich gehe sonst, also ich hatte ja erwähnt, beim ersten Mal habe ich mir so einen groben Plan gemacht, was ich sehen will, wo ich hingehen will und so weiter. Aber zum einen kannst du direkt beim Reingehen wieder wegschmeißen, zum anderen ist es eh so, du kommst da rein und schaust erstmal, lässt dich berieseln. Und dieses Mal war es so, dass ich ein paar Sachen geplant hatte auf der Blade Show und das alles auch so ein bisschen koordinationsmäßig ein bisschen unterbringen musste.
Was
war das
denn?
Deswegen war das erste Mal, wo ich tatsächlich einen Plan machen musste. Also zum einen habe ich verschiedene Produkte gedroppt auf der Blade Show. Ich habe mit Böker und Lucas Burnley eine Messer-Kollaboration, die wir auf der Blade Show released haben. Und da wollte ich natürlich am Böker-Stand sein und dann auch persönlich die Messer dann da an den Mann bringen.
Mhm.
Dann haben wir mit Daily Customs nochmal eine Runde Victorinox gedroppt. Ich hatte mit Hightechs diese Münzen oder die Chips, habe ich auch nochmal eine Handvoll davon mitgebracht, die wir gedroppt haben. Dann haben wir auf der Blade Show mein V-Knife Design offiziell vorgestellt, nachdem wir das bisher nur auf Social Media gezeigt haben, haben wir das jetzt offiziell da vorgestellt. Das heißt, da war ich dann ein paar Tage oder jeden Tag jeweils ein paar Stunden an der Booth.
Mhm.
Und dann habe ich bei Workshop, die haben einen Schneid-Contest veranstaltet, den die die Blade Olympics genannt haben. Und die habe ich moderiert. Da war ich dann auch. Und ja, das waren so die Termine, wo ich da sein musste. Und dann darum herum noch so das übliche so Content generieren. Ne? Also ein paar Firmen habe ich Videos und Fotos gemacht und dann machen wir grundsätzlich gerne immer noch so ein paar lustige Videos über Blade Show an sich. Und ja.
Ich habe das gerade an den Fingern abgezählt. Es waren 6 Termine, die auf jeden Fall auch zeitlich, die du auf jeden Fall zeitlich auch natürlich koordiniert hast vorher und auch einhalten solltest. Ich hatte genau einen Termin und rat mal, wer mich angerufen hat, weil ich nicht da war. Mein einer Termin. So. Ich habe es aufgegeben. Ich habe gesagt, du, ich mache keine Termine. Wir können vielleicht, schaffe ich es dann. Und dann, aber ich habe es von vornherein. Hammer, ich weiß nicht, wie du das machst. Auf jeden Fall. Ich habe, Termine sind also krass einzuhalten auf so einem Event.
Ja, voll. Ja, gerade auch, wenn du sagst, okay, ich muss in 10 Minuten da sein, dann reißt du dich von allen los, wo du gerade bist und gehst auf den Weg direkt schnurstracks dahin. Auf dem Weg dahin wirst du dreimal angehalten und kommst noch an 2 Booths vorbei, die du unbedingt sehen wolltest. Und da wirst du dann wieder in Gespräche verwickelt. Und dann guckst du auf die Uhr und dann ist es auf einmal 1,5 Stunden später.
Ganz genau.
Also.
Ist wie so ein Wurmloch.
Ja. Ja, so ein schwarzes Loch. Das zieht dich so rein und da kommst du nicht mehr raus.
Das habe ich echt bewundert, wie du das schaffst.
Ich glaube, bei mir ist so, wenn ich keinen Plan habe, neige ich eher dazu, nochmal dahin zu gehen, nochmal mit dem zu quatschen und da hier ein Gespräch rein. Aber wenn ich weiß, ich muss dann und dann da sein, kann ich eher mal hier Scheuklappen aufsetzen und dann einfach mit einem Tunnelblick da an allen vorbeigehen. Ich wurde danach auch relativ oft angesprochen und gesagt, du bist 3-mal an mir vorbeigelaufen. So, sorry, ich hab dich wirklich nicht gesehen.
Sonnenbrille auf und los.
Ja.
Ja, das ist es ja. Du wirst ja auch von unwahrscheinlich vielen jetzt auch erkannt. Das kommt ja noch dazu. Dadurch, dass du ja auf deinen Instagram-Account auch bewusst selbst vor die Kamera trittst, bist du ja extrem bekannt in der Szene. Und viele, ich habe auch von vielen gehört, für mich ist das nicht so ganz wahrnehmbar. Man sagt auch, du sprichst ohne einen Akzent Englisch. Keith hat mir das erzählt, Keith Griffin von Comet Beast, er sagte, es ist, oder seine Frau, dass du völlig akzentfrei sprichst und das ist halt, oder völlig dialektfrei auch, das ist halt für sie auch schwer einzuschätzen, aus welchem Land du überhaupt kommst.
Dann höre ich das, dass die Leute sagen, ja. So, ich weiß nicht genau, wo du herkommst. Also die versuchen mich dann immer irgendwo einzuordnen. Ich habe schon gehört, du bist aus Kalifornien, aus Michigan, irgendwo aus dem Norden. Dann habe ich manche als Kanadier eingeschätzt. Aber kein Mensch kommt auf die Idee, dass ich Europäer bin.
Ja.
Oder geschweige denn aus Deutschland komme. Ja. Das ist echt immer lustig, so zu sehen, wie Leute dann anfangen zu raten.
Ja, du musst immer
so. Also akzentfrei sein. Weiß ich nicht, würde ich nicht sagen. Also irgendeinen Akzent habe ich bestimmt, aber der ist so komisch, dass den einfach niemand einordnen kann.
Ja. Wir müssen ja mal so ein bisschen ein harsches German Accent.
Ja, ja. Ja, nee, aber ich merke das auch, dass es von Jahr zu Jahr mehr wird. Also zum einen, weil ich halt immer mehr vor die Kamera trete, selbst auf Social Media. Dann nicht nur auf meinem Kanal, sondern auch auf in Podcast auftrete, in anderen YouTube-Kanälen und dann jetzt mittlerweile halt auch mit meinem Messerdesign und generell mit Messerkollaborationen. Das heißt dann, die Sparte, die vielleicht gar nicht so auf Social Media unterwegs ist, werden dann über meine Messer auf mich aufmerksam. Und das war dieses Jahr, war es auf jeden Fall viel. Aber das muss ich dir ja nicht erzählen, das geht dir ja genauso. Ich meine, ich habe dieses Jahr eine Karte rausgebracht von Big Idea Design. Also die machen ja eine Sammelkartenserie mit berühmten Persönlichkeiten aus der EDC und Messerwelt. Und dieses Jahr warst du dann dran mit deiner Serie. Und die ist dann, glaube ich, dann zeitgleich mit der Blade Show rausgekommen oder kurz davor, glaube ich. Ne?
Genau, ein bisschen kurz davor und ich habe auch ein paar unterzeichnet auf der Blade Show. Es war ganz cool.
Wie hast du dich aber gefühlt?
Es war schon komisch. Also nicht so hier so heldenhaft, weil du hast ja nichts gemacht, ne? Es ist halt, ne, und so.
Also
es
ist ja nicht so komisch, ne? Wenn jemand zu dir kommt und sagt, hier kannst du meine Karte unterschreiben, genau. Und dann hält er dir eine Karte von dir selbst hin.
Ja, es ist ja nicht so, als hätte ich jetzt einen Kindergarten davor gerettet, in die Fluten zu stürzen. Weißt du, deswegen kommt man sich dann halt so immer so ein bisschen beschämt vor, so ein bisschen, okay.
Aber, ja, ich glaube aber, du siehst ja auch selber nicht, was du für einen Einfluss hast. Also ich meine, du hast ja ganz offiziell, also ganz offensichtlich einen Einfluss auf die ganze EDC und Messerwelt, weil sonst würden die nicht auf dich zukommen und dich bitten, auf eine Karte da mit drauf zu gehen. Aber man selbst merkt es vielleicht gar nicht, weil du es so auch als normal empfindest oder für selbstverständlich für die Sachen, die du tust. Deswegen ist es dann umso seltsamer, wenn es dir dann quasi so präsentiert wird.
Ja, also ich glaube, es ist eher, dass man halt spürt, wenn jemand leidenschaftlich für ein Thema ist. Und das sind wir ja, dass du warst genauso auf der Karte wie ich und das reicht manchmal schon, einfach für was zu brennen. Und ja, es ist ganz cool. Ja. Und ich natürlich wirst du dann halt als Frau auch eher erkannt, weil es halt einfach weniger Frauen gibt in dem Bereich und das ist halt auch ganz cool. Aber trotzdem ist es eher so ein unangenehmere, oder was heißt, man fühlt sich schon geehrt, aber man weiß nicht genau warum. Aber ich hab gesehen, du warst am Böker Booth und der Böker Booth, der sah in den letzten Jahren sehr steril aus. Die haben halt die Sachen genommen, die sie von überall her hatten. Und wir sind natürlich immer mal bei Böker vorbeigegangen, aber ohne, dass wir sagen, ach ja, schön hier. Das hat sich dieses Jahr geändert. Ja. Dieses Jahr war es komplett anders.
Ich weiß gar nicht, Anfang des Jahres, glaube ich, arbeitet Zach Whitmore von Zach in the Wild. Viele werden ihn wahrscheinlich noch aus Blade HQ-Zeiten kennen. Das war quasi, der hat eine Zeit lang mit Ben Peterson zusammen das Knife Banter moderiert. Und dann war er irgendwann, als Ben von Blade HQ weggegangen ist, war er quasi sein Nachfolger. Und dann hatte er, nachdem er selbst von Blade HQ weggegangen ist, einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal auch, Zach in the Wild. Genau, und seit Anfang des Jahres arbeitet er aber für Böker USA. Und Böker USA oder generell Böker hatte in der Vergangenheit ja so ein bisschen, die sind ja image-technisch so ein bisschen hängen geblieben, würde ich sagen. Ne? Auch, also nicht nur, was ihren Auftritt angeht, sondern auch so ein bisschen die Designs, die sie so rausbringen. Und ich finde, Böker Deutschland hat das in den letzten, lass mich lügen, anderthalb Jahren, zwei Jahren?
Ich glaube, es ist ein bisschen länger, aber es kommt uns nur so kurz vor.
Oder noch länger, aber es kommt einem so kurz vor. Aber die haben das richtig hart umgekrempelt. Mhm. Und also deren Online-Auftritt oder generell so deren Auftritt als Marke ist so krass geworden. Auch die Modelle, die sie jetzt rausbringen, sind viel moderner, viel mehr mit der Zeit. Und also das finde ich unglaublich bemerkenswert. Und da möchte jetzt Böker USA ein bisschen anschließen. Und die Rolle hat jetzt Zack übernommen, um deren Branding so ein bisschen umzukrempeln. Und als Teil dieses Rebrandings quasi, hat er es in die Hand genommen und die gesamte Böker-Booth auf den Kopf gestellt und den komplett neue Booth zusammengeschustert. Also wortwörtlich. Er und sein Bruder haben diese Booth aus alten Schrottteilen irgendwie zusammengebaut. Und die ist einfach so unfassbar gut geworden. Also die sieht so richtig rustikal, gemütlich aus. Das ist wie so eine, ich weiß gar nicht. Ich will gar nicht, wie so ein Saloon.
Ja,
so ein moderner Saloon, so rustikal, viel Holz und warmes Licht und da stehen alte Laternen drin und Bilder in eingerahmt und aufgehängt und so. Also richtig, richtig geil geworden.
Und die Bilder, die zeigen auch alte Böker-Fotos, wie die da arbeiten und so. Das passt ganz gut da rein, genau.
Voll.
Mega.
Ja, und du merkst auch, Zack geht da mit einer ganz anderen Leidenschaft einfach ran. Also er ist ja selbst sehr leidenschaftlicher und sehr quirliger Typ auch. Und das hat, glaube ich, angesteckt. Also erstmal sein Bruder war da, der ist genauso, den kannte ich vorher noch gar nicht.
Mhm.
Und wenn die beiden da rumhüpfen, die sprühen so vor Lebensfreude, dass es so ansteckend war, dass alle anderen da auch genauso über beide Ohren gestrahlt haben. Das hast du auch gesehen, so die Leute, die da vorbeigegangen sind, die haben sich auch alle anstecken lassen und hatten die ganze Zeit so ein Grinsen im Gesicht. Das war schon cool.
Ja, und es ist halt auch für ich glaube, es ist ganz gut für Böker, also auch hier, also ein Support your local Messer-Manufakturen. Ist ganz cool, wenn die jetzt auch in den USA richtig durchstarten, auch dass sie die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen. Übrigens, die Hamburger Pouch ist jetzt in den USA angekommen.
Oh. Geil.
Mhm, mal gucken. Mal gucken, ob der Zack ein paar Hamburgers zeigt.
Du hast mir letztens irgendwie einen Zwischenstand gegeben, wie viele ihr schon davon verkauft habt. Das ist ja völlig wild.
Ja, also wahrscheinlich mehr Böker, aber es waren schon viele, ja.
Willst du mal eine Hausnummer nennen?
Ich weiß nicht, ob die von Böker USA schon drin sind, aber es waren über 1500 Stück.
Das ist schon, wie geil ist das denn bitte?
Weißt du, oder? Für ein Produkt, was wir als kleiner Messerladen, ne, in Hamburg, City.
ja,
genau. Das ist halt, es ist Wahnsinn, weil wir ja lange dran gesessen haben und auch so, ey, das waren bestimmt, lass mich lügen, wir haben auch wirklich die Prototypen. Normalerweise zahlst du ja immer alles, glaube ich. Mhm. Ne? Und auch dieses Hinschicken und hin und her schicken und dann, warte mal, das haben wir jetzt verändert, es waren bestimmt 6 bis 8 Prototypen, bis wir.
Mhm.
Und dann immer, ne, Versand hin und her. Und was wollen wir denn geändert haben? Welches Material nehmen wir denn? Und das waren wirklich 3 Materialien, die fast alle gleich aussehen und irgendwann, aber dann, ja, es ist mega.
Aber das unterschätzt man voll, ne? Also auch so als Endkunde sieht man diese ganzen Änderungen ja auch gar nicht und diese ganzen Überlegungen, die da reingehen.
Mhm.
Aber ich meine, ich habe die, also nicht alle, aber ich habe viele von den Prototypen habe ich ja gesehen. Und dann so, auch, die habe ich ja nicht mal mitbekommen. Also da mussten du oder Felix musst mich erst darauf hinweisen, so ja, die eine Naht haben wir jetzt anders gemacht. Oder keine Ahnung, die haben wir jetzt hier einmal um die Ecke genäht, anstatt um die Ecke. Ich denke so, okay. Wenn du das sagst, wird es schon seine Richtigkeit haben. Aber das macht halt am Ende so, da merkst du halt, wie viel Liebe zum Detail da drin steckt.
Ja, auf jeden Fall. Und liebe Grüße gehen an der Stelle raus. Ich weiß gar nicht, ob er es hört, aber Max von Böker, wir standen immer so in Kontakt. Ja, was machen wir denn jetzt hier so? Und was und wie findest du den? Und der Reißverschluss könnte größer, kleiner. Oh. Ja, aber es ist so wirklich ein, ne, Axel sein Herzensprojekt. Und dann haben wir das. Mhm. Ach, da stehen echt viel, viel Herz drin. Aber es ist super. Finde ich gut. Also ich meine, guck mal, als wir angefangen haben 2016, hätten wir uns nicht vorgestellt, dass wir mal das machen. Und jetzt haben wir, gestern haben wir gerade noch drüber gesprochen, dass es bald ein Projekt gibt in Kombination von TNT Knives, Alex Krämer, von dir und dann auch noch von Chris von Black Circus Leather. Das sind also sogar 4 Leute für ein Messer. Das ist der Hammer. Das heißt also, Ja. Wir haben eine eigene kleine EDC-Bubble. Also
auf jeden Fall. Nicht unbedingt die kostengünstigste Variante, das anzugehen, so, aber auf jeden Fall so die so auf Herzensebene, so auf jeden Fall die intensivste.
Ja, aber wir werden auf jeden Fall später nochmal mehr berichten.
Ja.
Ja. Ja, jetzt haben wir den Böker-Boost. Gab es für dich einen Boost oder einen Stand, wo du sagst so, boah, das hat mich beeindruckt. Pyrotech also hattest du schon erwähnt, ne?
Genau, Pyrotech. Ich finde, die haben einen unglaublich großen Booth. Ja. Also ich glaube, die haben ja da so einen doppelten Booth genommen. Auch, ne? Also von der Fläche her. Dann so einen riesigen Banner, den du auch auf dem Times Square an irgendein Hochhaus klatschen könntest. Der würde da nicht auffallen. Also nicht untergehen, meine ich, weil er so riesig ist. Und dann betreiben die Booth aber nur zu zweit.
Mhm.
Und Kay und Damien sind jetzt nicht die größten, also physisch größten Menschen. Also die stehen dann da auch so sehr fast schon schüchtern so in ihrer Booth. Und dann sieht es mal sehr geil aus da.
Ja.
Aber ja, Big Idea Design tischt halt immer auf. Die haben diesmal
Kicker, ne?
Genau, wir hatten Kicker dabei. Dann bringen ja auch immer Ledersofas mit. Und die haben da quasi wie so eine Hangout-Lounge aufgebaut, wo man sich so neben ihrer eigentlichen Booth so ein bisschen ausruhen kann und sich nochmal die Produkte angucken kann, die man sich bei denen geholt hat. Ganz geil. Und die haben sich, glaube ich, mit den MKM-Jungs ständig Turniere geliefert, weil die direkt auf der anderen Seite, also hinter ihnen war.
Mhm.
Und dann sind die mal so um die Ecke rübergekommen und eine Runde Tischfußball und dann wieder zurück an ihre Booth. Das war ganz cool.
Ja, mega. Ich hab gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass Poikilo Blades das erste Mal auf der Blade Show Atlanta war.
Das kann sein.
Krass, ne? Die hatten
ich habe die
das
erste Mal gesehen in Texas.
Ja.
Dieses Jahr. Davor habe ich die noch nicht gesehen. Also ich hatte vorher schon mit denen zu tun, aber ich glaube, auf der Blade Show waren die noch nicht.
Das ist krass, ne? Ja, ja, ja.
Die waren Blade Show West.
Ja.
Waren die letztes Jahr. Weil wir haben ja letztens noch drüber gesprochen. Die haben, glaube ich, wie viel? 4 Awards haben die gewonnen.
Auf zwei Shows.
Auf zwei Shows. Ja, auf 2 oder 3 Shows haben die 4 Awards gewonnen.
Ja.
Und sind noch nicht mal ein Jahr physisch anwesend. Also das ist schon eine Leistung.
Das ist schon Hammer, ja. Ja, ja ich glaube, in Atlanta hat es nicht gereicht für einen Preis, aber...
Ja, Blade Show Texas haben die 2 Preise und in Blade Show West letztes Jahr auch nochmal 2 Preise, glaube ich.
Hammer. Ich bin echt gespannt.
Ja.
Was da noch kommt. Das hat mich auch beeindruckt, weil an diesem Start, das war ein ganz kleiner Boost im Borner Room an der Ecke, neben den Squid, also neben den Squid Industries, also den Buddy Song Stand.
Genau.
Wo
die aber eigentlich hingehören, weil ursprünglich kommt ja Poikilo aus dem Buddy Song Bereich. Ja. Die haben ja ursprünglich also so Butterfly Messer hergestellt und sind dann aber so in diese Folder Richtung umgeschwungen. Mhm. Ich weiß gar nicht, machen die noch aktiv Balis?
Ich bin mir nicht sicher. Die haben sie noch auf ihrer Webseite, aber das neueste Messer war das hier VK Shark. Also das inspiriert von einem Hai und designt von Steven, also Vulpex Knives. Und da war echt viel, viel los an dem Stand. Also der hat schon für ordentlich für Aufmerksamkeit gesorgt.
Ja, ja, ich glaube, das ist, sobald du dann einen Award hast, und es war ja nicht nur irgendein Award, ne? Das war irgendwie Best of Show und Best Folder oder Best Import. Ich weiß es nicht, irgendwie sowas.
Ja, genau.
Das ist ja schon ein sehr renommierter Award. Und der erweckt natürlich Aufmerksamkeit. Da will jeder sehen, wer ist das? Wie sieht der Folder aus? Und dann, das schauen die sich dann erstmal an. Und dann ist das halt wie so ein Magnet, der dann die Leute da anzieht. Das ist cool.
Finde ich auch. Dann war zum ersten Mal da Combat Beats.
Mhm.
Keith Griffin mit einem...
Also mit einem eigenen Booth. Der war sonst als Privatperson da.
Letztes Jahr ist er rumgelaufen mit einem T-Shirt, wo Combat Beats drauf, oder Griffin Company heißt es ja jetzt.
Ja.
Und der Stand, also der Boost, der war auch echt schon richtig gut, dafür, dass es sein erstes Mal war, ne? Das
Voll.
War schon. Der hatte da vorgestellt seine neue Slipjoint-Messer-Serie 1946. Ja. Auch ein paar Bitdriver. Hammer. Ja, hat er mich eingeladen, danach vorbeizukommen.
Ja, genau, weil du und Axel, ihr habt danach ja noch eine Woche Urlaub in Kanada gemacht, wo Griffin Company ja herkommt.
Ja.
Und dann seid ihr da spontan hin oder hattet ihr geplant, ihn zu besuchen?
Nee, ich hab mir natürlich keine, ich meine, Kanada ist ja groß, ne? Ich hatte keine Ahnung, dass der irgendwie 40 Minuten von Toronto entfernt ist, da wo wir Urlaub gemacht haben.
Ah, okay.
Und dann hat er uns eingeladen für ein Barbecue und dann habe ich seine Familie kennengelernt. Seine Frau war ja auch auf der Blade Show.
Genau, die war auch da.
Ja, mega. War schön. Ja, dann habe ich da mal seine Werkstatt gesehen, habe ich dann einmal einen Bitreiber anodisiert.
Anodisiert. Mhm.
War schön. Ja, cool. Aber das ist ja, halt auch das.
In den Storys verfolgt.
Ja, war ich völlig, völlig erkältet, aber da muss ich noch hin.
Hast du jemals eine Blade Show ohne Erkältung abgeschlossen?
Nee, ich glaube nicht. Es ist immer so die Klimaanlage. Ich krieg das immer nicht gebacken. Mein Körper schafft das nicht. Blade Show Texas war ich ja auch. Von drei Tagen Show war ich 2 Tage im Bett auf der ersten, die ich.
Ja.
Ich krieg das irgendwie nicht hin mit diesen Klimaanlagen. Und es ist ja auch so in den USA, da gehört ja eine Klimaanlage irgendwie immer auf 17 Grad.
Ja, wenn, ne? Wenn überhaupt. Also es fühlt sich immer so nach arktischer Kälte an.
Du weißt halt echt nicht, was du anziehen musst. Draußen hast du eine Luftfeuchtigkeit von irgendwie 90% und 37 Grad, dann kommst du in so einen Supermarkt rein auf 17 Grad.
Ja.
Und wenn du dann noch in die Kühlabteilung gehst, wo ja natürlich in den USA, haben die überhaupt Türen davor? Nee, ne? Das machen die da nicht.
Nö.
Das ist ja umständlich, an die Sachen zu kommen und dann, es ist immer aufregend, ja. Und jedes Mal eine Erkältung, aber immer nach der Show oder, ja, nee, doch auch, oder auch mitten auf der Show, aber es gehört dazu.
Oh Mann, ey.
Ja, aber leben möchte ich dann nicht bei dem Wetter, ohne Klimaanlage.
Vor allem in Atlanta oder so in den südlichen Gefilden, also das ist ja echt, boah. Da frage ich mich immer, wie Matt Westberg das macht von Bergblades.
Ja.
Der ist ja Feuerwehrmann in Arizona, im heißesten Staat Amerikas. Ist da Feuerwehrmann und stürzt sich da in Feuer rein, wo es eh schon heiß ist. Ich weiß gar nicht, wie der überlebt. Hat er nicht mal erzählt, irgendwie, das Militär macht bei denen regelmäßig irgendwie Ausbildung, bevor sie in den Irakkrieg ziehen oder sowas? Einfach nur, um die schlimmstmöglichsten Bedingungen nachzusimulieren.
Das stimmt, ja.
Völlig bekloppt.
Ja, genau. Das ist der Hammer. Benjamin Balken von Jack Wolfenheiß kommt ja auch von da, also von der Ecke da. Und er sagte auch zu mir so, ich sag, die hatten heute 47 Grad, alles gut. Ich so, oh Gott. Oder haben die das ja irgendwie
noch nie ohne Flipflops gesehen.
Vielleicht hat er gar keine anderen Schuhe.
Nö, hat er, glaube ich,
weil,
nicht.
Weil ich meine, du hast ja diese Temperatur über mindestens 8 Monate.
Mhm.
Da geht es gar nicht ohne Aircondition. Ja, es ist. Aber dieses, weißt du noch, unser kleines Wetterproblem?
Ja, ich weiß gar nicht, das war aber Samstag, oder? Samstag, ja, Freitag. Ja. Wir waren irgendwann auf der Blade Show und das ist ja eine riesige Halle, aber du kriegst ja nicht viel von der Außenwelt mit.
Mhm.
Also es ist nicht so, dass da irgendwie Fenster zur Außenwelt sind oder so. Und dann, als die Blade Show zu Ende war und wir dann rausgegangen sind, haben wir nur gemerkt, dass die Leute sich alle irgendwie draußen direkt versammelt haben und auf ihr Taxi und Uber gewartet haben. Und dann haben wir erst gemerkt, dass es geschüttet hat, wie aus Eimern. Und zwar nicht nur, okay, es regnet, sondern es war ein richtiger Sturm irgendwie zugange. Und dann, als wir mit dem Uber dann Richtung Airbnb gefahren sind, haben wir schon gemerkt, okay, hier liegen irgendwie mehr Äste auf der Straße und da ist ein Baum umgekippt und hier ist ein Gartentor irgendwie ausgebuddelt worden. Und unser Airbnb war in so einer, ja, was war es? Es ist wie so eine Waldstraße, ist das eigentlich, ne? Also links und rechts überall Bäume und Grün. Und dann, als wir vorne bei uns aufs Gelände gefahren sind, haben wir schon gesehen, okay, das Gartentor ist auf jeden Fall umgeblasen worden. Und keine Ahnung, da lagen auch überall Äste rum. Und dann sind wir reingegangen und haben erstmal gemerkt, okay, Strom ist weg. Dann haben wir gesehen, sind wir auf den Balkon gegangen und da lag erstmal ein kompletter Baum auf der Veranda und so halb aufs Dach gelehnt, sodass er irgendwie ausgerissen wurde und da einfach so aufs Haus gekippt ist. Dann haben wir einmal eine Hausbesichtigung gemacht, um zu gucken, was noch alles im Eimer ist, weil ich meine, das musste ja auch dem Vermieter dann durchgeben, ne? Wobei der sich ja schon von sich aus gemeldet hat und gesagt hat, hier irgendwie laut Wetterkarte seid ihr gerade in einem Unwetterzentrum, bitte passt auf euch auf. Und also der war da schon sehr proaktiv.
Mhm,
Und wir hatten auf jeden Fall den Rest des Tages da kein Strom. Also die gesamte Nachbarschaft hatte da keinen Strom. Ampeln haben auch nicht funktioniert. Und manche Straßen waren, glaube ich, auch überflutet, weil da einfach alles zu war. Das war schon abenteuerlich.
Ja, das heißt ja auch, keine Klimaanlage, die ich so liebe.
Nee, genau.
Aber ja, die brauchst du ja schon.
Kann nicht funktionieren,
genau,
ne?
das war noch schlimmer.
Wir wussten ja auch nicht, ob unser Essen da drinnen verreckt und ob wir morgen früh dann irgendwie kein Frühstück hatten.
Genau. Wir hätten uns gerne auf die Terrasse gesetzt, so ist es nicht, aber das konnte man dann auch knicken bis für den Rest. Ja.
Ja. Ja.
Mhm.
Aber das ging relativ schnell dann wieder auch vorbei. Also ich weiß nicht, wir sind dann abends...
In den Pit?
Waren wir... Ja, aber wo waren wir denn noch? Waren wir da? Das war das Essen mit Ben Peterson, glaube ich, ne?
Ich glaube, es war Freitag,
wieder in diese
oder?
Brauerei.
Freitag war das, oder? Oder Samstag?
Ich
ja, genau.
Alles zeitlich nicht mehr zusammen.
Das genau, das stimmt. Wir waren genau. Ja, auch da wieder mit Zack in the Wild und seinem Bruder.
Ja.
Ja. Und mit Big Idea Design.
Big Idea Design. Die gesamte Truppe war da.
Stimmt, das
die gesamte
ja
NARS Crew war da. Dann war noch, kennst du Andrew Keel noch, der Designer von Kershaw?
Ja.
Den wir vor 2 Jahren
drei
auf dem Dinner kennengelernt haben, oder 3 Jahren.
Stimmt.
Ja. Genau, der war da. Ja, Taylor und Ricky waren noch dabei.
War eine große Truppe, ja.
Das war echt eine große Truppe. Und
dann waren wir noch
Eis essen gegangen danach.
Ja, ja.
Also Essen waren wir, das ist eigentlich eine Brauerei, glaube ich, ne? Das ist eine Brauerei und oben drüber ist es wie so eine Loft-Ebene noch, wo sie dann auch Essen Essen angeboten haben. Und dann war es aber auf der anderen Straßenseite quasi, musstest du irgendwie nochmal über so Schienen rüberlaufen und dann war da unten wie so ein Food Court, der irgendwie aber in 30 Minuten zugemacht hat. Und wir kamen auf die Uhr gucken und so, wir gehen jetzt alle noch ein Eis essen. Und dann irgendwie in 5 Minuten gefühlt 25 Leute mobilisiert, die dann alle geschlossen darüber gelaufen sind. Und haben uns da drüben dann noch mit Softeis eingedeckt.
Das ist gut.
Das war geil. Das war auch gutes Eis.
Mega. Ja, also wir hatten tatsächlich immer zu tun abends. Gab es für dich eigentlich so Highlights auf der Messe? Also jetzt produktemäßig?
Produktemäßig mehrere. Also zum einen war ich völlig geflasht von der Gateway-Serie von Jack Wolfknives, die sie ja auf der Blade Show preisgegeben haben. Also sie haben ja vorher auch nichts irgendwie angekündigt oder sowas. Und dann haben da diese Messer ausgelegt und jeder, der sich das in die Hand genommen hat, den haben sie gefragt, schätz mal, was es kostet.
Ja.
So, und dann kennst du natürlich die gewohnte Jack-Wolf-Qualität und jetzt, wo man ja weiß, dass die eine Stilserie haben, die ein bisschen budgetfreundlicher ist, haben die meisten dann gesagt, so, ja, wenn du schon so fragst, wird es wahrscheinlich richtig günstig sein. Ich sag mal 130. So, und dann sagen die einfach, ja, kostet 69. Und ich habe ein Video von Pierre, wo wir ihn gefragt haben. Und in dem Moment, wo Donny ihm gesagt hat, was es kostet, fällt ihm alles aus dem Gesicht. Und das war geil, dass du so eine Qualität zu dem Preis hast. Ich glaube, da gab es, irgendjemand hatte noch so eine günstige Serie. Ich komme nicht mehr drauf.
Chavez.
Ja, genau, Chavez. Die kostet auch irgendwie unter 100, ne? Auch völlig bekloppt. Und dann das Ahn von Jens Anso, das finde ich ziemlich geil. Das hat er vorher schon mal in seinen YouTube-Videos angekündigt und so ein bisschen gezeigt, aber da das mal so in der Hand zu halten und ein bisschen damit rumzuspielen, das ist schon auch völlig verrückt, was er mal da treibt. Ja, dann so, ich habe relativ lange mit Machine Wise gesprochen. Ich weiß nicht, sagt dir das was?
Von dir kenne ich das, ja.
Die sind auch so ähnlich wie Poi Kilo. Also sie sind eigentlich, machen die Bali-Songs.
Ah.
Und haben sich dann aber vor 1,5 Jahren, glaube ich, gedacht, wir machen jetzt mal einen Folder. Dann haben die einen Buttonlock gemacht. Und das ist bis heute einer der besten Buttonlocks, die ich jemals in der Hand gehalten habe. Das ist völlig wahnsinnig, was die da abliefern an Qualität. Und also das, die hauen mich jedes Mal immer wieder um. Vor allem haben die mir das erklärt, also das wird jetzt richtig nerdig. Also wir kennen ja Messer, die auf Kugellager laufen und Messer, die auf Washern laufen. Und deren Messer, rein technisch gesehen, schwimmt es. Also das heißt, deren Toleranzen sind so präzise gemacht, dass wenn du die 2 Griffschalen mit der Pivot-Schraube fest anballerst, lassen die einen fest definierten Spalt übrig, der einen Hauch größer ist als die Klinge breit ist. So dass es theoretisch die Klinge so minimal Spiel nach oben und unten hat. Aber dann machst du oben und unten einen Film Öl rein und dann schwimmt die Klinge nur auf dem Öl. Und dadurch ist das Ding so unfassbar butterweich, dass ich's noch, ich habe das noch nie woanders gesehen. Also das haben die sich halt von ihren Bali-Songs abgeguckt, haben gesagt, das machen wir genauso in einem Folder. Völlig bekloppt.
Das heißt, es hat weder Kugellager noch Washer.
Das hat, theoretisch hat es Washer.
Washer, aber dann...
Aber das berührt die Washer nicht. Es läuft nur auf dem Öl.
Ach stimmt, ja. Und die Washer brauchst du, damit sich das dreht?
Ja, die Washer sind quasi die Unterlage für das Öl, auf dem es sich bewegt.
Ja.
Ah. Richtig wild.
Das muss ich mir mal angucken. Glaube ich nicht.
Okay. Ja, dann Winterblade ist ja immer... Winterblade ist ja so ein bisschen der Steigerwald aus den USA.
Genau, also Steigerwald ist so ein der verrückte Professor.
Ja.
Meinst du das?
Genau. Ja, genau, voll. Und während Steigerwald mehr so in Richtung Steampunk geht, geht Winterblade mehr so in Richtung Sci-Fi. Und seine Messer funktionieren ja alle mit Magneten. Also die haben ja dann keinen physischen Detent, sondern werden mit Magneten gehalten. Und er hat dann so Sachen wie... doppelt aktuierte out the side, also so wie ein OTF eigentlich, du per Knopf rausfeuern kannst, aber auch wieder einziehen kannst, hat der ein out the side, was du per Knopf rausfeuern, aber auch wieder reinziehen kannst. Und das nur mit Magneten. Es ist völlig bekloppt. Also ich stand da, glaube ich, eine Stunde, habe mir einfach nur alles angeguckt und dann danach meinen Kiefer wieder vom Boden aufgehoben.
Da fällt mir ein, weil wir ja vorhin über Paratec gesprochen haben und wie wir auf der Hochzeit waren. Auf der Blade Show 2024 hast du uns vorgestellt. Da hast du gesagt, Max, ich muss dir mal was zeigen.
Am letzten Abend, während ihr schon alle eingepackt habt und wir schon fast auf dem Weg nach draußen waren, habe ich gesagt, wo bist du? Bist du noch da? Komm noch mal kurz vorbei.
Ja. So war das. Du warst auch so fasziniert von dem Mechanismus mit den Magneten, dass die Griffscharme befestigt werden. Mhm. Ja.
Und ja, ich mag sowas. Also so kleine Spielereien, weil ich meine, so große Innovationen sehen wir ja einfach nicht mehr. Ne? Also ich meine, ich will nicht sagen, es ist alles schon erfunden worden, weil irgendwann kommt bestimmt einer um die Ecke und haut uns von den Socken. Aber umso mehr freuen mich dann so kleinere Innovationen, wie so Griffschalen, die du einfach mit Magneten abziehen und neu ersetzen kannst. Oder, keine Ahnung, sowas, was Winterblade macht mit Magneten, was sonst keiner macht. Solche Sachen, die freuen mich dann immer. Und dann verbringe ich da auch gerne ein bisschen mehr Zeit und schieb die jedem unter die Nase und will sie jedem zeigen, wie mit dir letztes Jahr.
Ja. Sehr, sehr cool. Richtig Hammer. Ich versuche immer, es gibt während der Blade Show ja Universities, also Blade U nennt sich, so Klassen.
Lehrgänge.
Und Lehrgänge, die gehen immer meistens so eine Stunde, 40 Minuten, Stunde, glaube ich. Und diesmal habe ich mir einen angeschaut von Jens Anso über das How to Design Knives. Mhm. Ne? Also Jens Anso ist ja ein studierter Designer. Ich glaube, der hat Produktdesign studiert, hat auch so ein bisschen erzählt. Es gab, glaube ich, in ganz Dänemark für Produktdesigner zwei offene Stellen und sein Kurs waren irgendwie 14 Leute. So ist er ins Messerdesign gekommen. Und dann hat er auch so ich glaube, so eine Top 10 aufgestellt mit auch für Designer. Und da du ja auch ein Messer designt hast, ich sage dir mal ein paar Sachen vor, hätte dich auf jeden Fall sehr interessiert. Accept to suck. Also akzeptiere, dass du auch mal, dass es mal nicht funktioniert, zum Beispiel. Auch so, was er so zum Beispiel macht, es ist ja immer so, man kann ja designen mit Stift und Papier. Man kann aber auch designen, glaube ich, mit so einem 3D-Rendering-Programm. Mhm. Wie hast du das gemacht? Oder hast du eher, also in deinem vorangegangenen Leben bist du ja auch Ingenieur.
Ja.
Das heißt, du könntest es ja auch, ne?
Das war eigentlich mein täglich Brot, ja. Also ich bin eigentlich gelernter Konstrukteur oder studierter Konstrukteur und habe dann halt mein täglich Brot mit CAD-Design verdient.
Das ist doch perfekte Mischung für deine.
Ja gut, also ich meine, das ist halt trotzdem was komplett Neues, ne? Also Messerdesign ist halt eine ganz andere Welt.
Ja.
Und ja, also da ich auch nicht jetzt auf die kostenspieligen CAD-Programme aus der Firma zurückgreifen kann, muss ich es quasi komplett neu beibringen. Und da war dann Toni eine sehr große Hilfe.
Ach, wie cool. Und
der hat mir da so den, die Starthilfe gegeben, quasi, um dann so meine Ideen aus dem Kopf erstmal ins 3D zu bringen. Und ich würde aber behaupten, es gibt noch eine weitere Methode zu konstruieren. Und zwar macht das Toni ganz gerne. Der sagt nämlich, bei ihm kommen die meisten Ideen direkt am Bandschleifer. Also so haben wir das auch gemacht. Also wir haben so die grobe Silhouette in 3D konstruiert. Und dann hat er sich ein Stahlrohling genommen, die grobe Silhouette da so ausgesägt und dann den Rest aber am Bandschleifer gemacht. Weil dann, wenn du was in der Hand hältst, weißt du, kriegst du eher ein Gefühl dafür, okay, wie ist so die Gewichtsverteilung? Ist die Klinge zu lang? Ist der Griff zu lang? Muss hier vielleicht noch eine Mulde rein oder hier unten eine Fingercheul? Passt der nicht? Und ich meine, als erfahrener Messerdesigner kriegst du das auch alles auf Papier oder in 3D hin, weil du es einfach schon kennst. Aber gerade für jemanden wie mich jetzt, der das noch nie gemacht hat, da war das eine unglaublich große Hilfe, einfach so ein physisches Stück Metall in der Hand zu halten und dann ein Gefühl dafür zu kriegen, ob dein Design, was du dir ausgedacht hast, überhaupt funktioniert.
Das heißt, das ReKnife Ryzen, was im Oktober erscheint, was du auf der Blade Show den Prototypen vorgestellt hast, das ist genauso entstanden?
Ja.
Das, war das bewusst? Hast du gesagt, jetzt will ich mein Messer designen? Oder ja. Ist das? Ja, wie cool.
Also, ich werde ja schon seit Jahren gefragt, wann designst du mal ein Messer?
Genau.
Wann sehen wir von dir mal ein Messer? Ne? Und dann, die Person, die am hartnäckigsten nachfragt, ist Ben Peterson. Jedes Mal, wenn wir uns sehen, fragt er, sag mal, wann designst du ein Messer? Mach doch mal ein Messer, design doch mal ein Messer und so. Weil er ja quasi den gleichen Weg gegangen ist. Ne? Er ist auch er hat erst bei Blade HQ Messer verkauft, dann ist er zur CRKT gegangen, hat da so ein bisschen mehr so hinter die Kulissen geschaut, ist wieder zurück zu Blade HQ, hat Messer verkauft. Aber der hat immer Messer von anderen Leuten in der Hand gehabt. Und irgendwann ist er den Schritt gegangen, hat selber ein Messer designt. Und ich meine, wo das hingeführt ist, das sieht man ja.
Mhm.
Und deswegen hat er dann immer versucht, so mich ein bisschen dahin zu kriegen und zu sagen, design doch mal ein Messer. Und irgendwann das letzte Mal, letztes Jahr bei der Knives & Coffee, haben wir relativ viel Zeit verbracht, weil wir auch im gleichen Hotel waren, das ganze Wochenende. Und da waren dann ein paar lange Abende mit langen Gesprächen. Und danach habe ich dann so den Schluss gefasst, okay, jetzt machst du mal wirklich. Und habe dann mit Toni telefoniert und er hat dann gesagt, okay, dann komm vorbei, wir nehmen uns ein Wochenende Zeit, schließen uns in der Werkstatt ein mit Konstruktion, Programm und Bandschleifer und guck mal, was dabei rauskommt.
Wie cool. Und ja. Dann im Oktober ist es soweit.
Dann ist es soweit.
Das Ryzen kommt. Wir werden.
Ja.
Wir werden berichten.
Ja, hoffentlich.
Ja. Also, genau, also Jens Ansel hat so ein paar Sachen von ihm jetzt preisgegeben. Also er sagte Sketching, also er malt zeichnet jeden Tag Messer mit einem Stift ohne Radiergummi und schreibt dann auch immer das Datum hin und verfolgt dann seinen Werdegang und also was. Das fand ich sehr interessant, weil ich würde immer mit einem Radiergummi arbeiten, mache ich jetzt nicht mehr. Nicht, dass ich zeichnen könnte, aber das gilt ja auch für Schreiben. Das, was du auf Papier bringst, ist dann, das ist so. Ne, damit du auch siehst, deinen Werdegang, sagt er, damit du auch immer zurückgehen kannst. Das fand ich super interessant. Er zeichnet, glaube ich, jeden Tag 1 oder 2 Stunden.
Ich glaube, so fängt er seinen Tag an, ne? Dass er sich erstmal so Designzeit rausnimmt aus seinem Tag.
So, ja. Ah, Hammer. Ja.
Er hört sich krass. Also ich finde, Jens Anso ist eine der Personen, die ich wirklich so als Herz- und Blut-Designer bezeichnen würde. Es gibt viele, die verkaufen Messer und designen halt auch Messer. Aber ich finde Jens Anso, der verkörpert so dieses Design-Element einfach. So stelle ich mir halt einen Designer vor, ne, der sich dann irgendwie dann mit seinem Skizzierblock da hinsetzt und stundenlang einfach Sachen skizziert und designt und ausklügelt und verbessert und wieder zurückgeht. Und also ich meine, das macht jeder andere Messerdesigner auch. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ich finde bei Jens Anso kommt es nochmal so extra raus.
Ja, jeden Tag 2 Stunden macht, glaube ich, auch nicht jeder. Und nur, sagen wir mal so, es wurde ja auch belohnt. Er hat in diesem Jahr, ich glaube, Imported Folder of the Year gewonnen. Auf den Blade Show Awards. Genau. Ja, ich habe ein paar Blade Show Awards mitgebracht. Er hat auf jeden Fall fürs Toko einen gewonnen. Und es war so süß, was er gesagt hat. Als er auf der Bühne stand, hat er sich gedacht, das ist das erste Mal, dass meine Familie da ist und ich gewinne einen Preis. Das war so toll.
Stimmt, er hatte seine komplette Familie dabei, ne? Auch alle seine Kinder. Nicht alle, glaube ich. Die großen zwei. Der hat aber noch mehr.
Meinst du? Ich glaube,
der hat noch einen großen Sohn.
Ja?
Der hatte nur seinen kleinen Sohn. Also, also kleiner Sohn. Ne? Ich glaube, der ist auch schon 1,85 oder so.
Ja, ja, aber 14.
Aber der ist 14, genau. Ja. Das war auch so geil. Ich bin irgendwann mit Lukas Kau, mit dem CEO von Squid Industries, bin ich durch die Gegend gelaufen. Und die haben ja auch, also ist ja jetzt so ein Trend, ne, dass Balisong-Hersteller jetzt auch so in den Folder-Bereich so reingehen. Und Squid Industries hat es jetzt auch gemacht. Die machen ja sonst Balisongs und Balisong-Trainer und haben jetzt einen Button-Lock-Folder rausgebracht.
Ja.
Und weil Jens Anso ja auch vorwiegend Button-Locks macht, aktuell mit dem Toko und mit dem, wie heißt das kleinere noch?
Ich glaube, du meinst das Aros.
Genau. Aros.
Aros, ja.
Und das ist ja auch ein Button-Lock und ich glaube, das Arn ist jetzt auch ein Button-Lock.
Double Detent.
Oder? Ach stimmt, Double Detent, genau. Jedenfalls habe ich gesagt, hier, kennst du die Sachen von Jens Anso? Und Lukas sagt, ja, also ich kenne Jens Anso, aber jetzt nicht persönlich. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, dann lass mal vorbeigehen. Und dann sind wir da und dann, während Lukas sich so gerade das Toko, glaube ich, angeguckt hat von Jens Anso, guckt Jens Anso ihn die ganze Zeit so an und meinte irgendwann, du bist Lukas Kau. Du bist von Squid Industries. Und er so, ja, warum? Und dann meint Jens an so, mein Sohn ist ein Riesenfan von dir. Weil der ist auch jetzt irgendwie seit anderthalb Jahren oder so im Balisong-Game, ist die ganze Zeit nur am Flippen. Der so, bleib hier, ich rufe meinen Sohn an, der muss dich kennenlernen. Hat dann seinen Sohn angerufen, der musste dann unbedingt vorbeikommen. Da haben die da Fotos gemacht und irgendwie noch Kontakt ausgetauscht und so. Ich finde das halt so geil, weil auch so ein namhafter Designer wie Jens Anso dann so ein bisschen im Fanboy-Modus war, weil er dann jemanden erkannt hat. Das war richtig witzig.
Das war gut. Und Lukas Kau, der ist ja auch so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen ehrfürchtig zu Jens Anso als Designer gegangen. Ne? Also haben die sich gegenseitig gefanboyt. Ja. Das ist schon witzig. Ja, mega.
Das war geil.
Mhm. Ja, hat mich sehr gefreut.
Ich weiß noch, an einem Moment auf der Blade Show, ich glaube, es war der Freitag, da habe ich versucht, dich zu erreichen, weil ich dich auch irgendwas zeigen wollte. Und ich habe dich nicht erreicht. Dann habe ich Axel angerufen und ihn auch nicht erreicht. Und dann habe ich, glaube ich, Cedric angerufen. Und dann meinte ich so, weißt du, wo Maxi ist? Ich erreiche die nicht. Ich meinte so, ja, Maxi ist gerade umgeklappt. Ich meinte so, hä? Wie? Und dann bin ich irgendwie zurück und habe euch dann irgendwann alle gefunden und dann sahst du noch relativ blass aus. Und ich war so, hä, was geht da? Alles okay bei dir? Und dann habe ich erst erfahren, was da passiert ist. Und sahst du noch.
Wir kommen also zu meinem peinlichsten Moment auf der Blade Show, ja?
Ja, bitte.
Was? Ich kann ja kein Blut sehen. Ist vielleicht nicht der beste Job, den man machen kann, aber es gab so ein. Bei Giant Mouse gab es, war ich so, und da gab es so eine Art drehendes Logo. Und ich dachte, das wäre so ein Lichteffekt.
So ein Propeller, wo dann das dann drauf projiziert wird, ne?
Genau, das wäre so ein Lichteffekt, weißt du, dass du sagst, oh, wie cool. Hast du ja manchmal. Aber nein, es war tatsächlich ein echter Fan, also ein echter Ventilator. Es war so ein Kunststoff. Und ich habe da reingegriffen und ich wollte eigentlich ein Video aufzeichnen, was nicht live ist. Also ein Video aufzeichnen für unseren YouTube-Kanal habe ich dann aber nicht mehr gemacht, weil ich habe dann da reingegriffen und dann hatte ich so zwei Schnittwunden am Finger und dann wäre ich fast ohnmächtig geworden. Ne? Also ich musste.
Und Jim Worth hatte ich, glaube ich, irgendwie aufgefangen oder beim Bewusstsein gehalten, zumindest.
Ja, genau. Also ich habe, die haben mich die erste Hilfe bei mir gemacht und die Schnitte waren gar nicht so schlimm, aber das ist halt so unwahrscheinlich unangenehm, weil die Farbe kommt aus dem Gesicht, wird schwarz vor Augen. Also ich musste in diese Schockhaltung, dass die Füße nach oben kommen, damit das Blut wieder. Das war eine
Wie haben Sie sich denn Reaktion. Da an der Giant Mouse Booth irgendwie die Beine hochgelegt oder was?
Ja, genau. Ich habe die Beine auf den anderen, also ich saß auf dem Barhocker und die Beine dann auf dem anderen Barhocker, das zumindest auf einer Ebene war. Dann haben die mir noch so ein Getränk hingestellt mit Elektrolyten oder mit Zucker und dann noch mich verarztet, verpflastert. Das tat überhaupt nicht weh und der Moment, mir ging es halt echt nicht gut und das hat halt jeder gesehen. Ja. Das kommt noch dazu. Du sitzt ja da. Ich saß ja auf dem Barhocker, Füße nach oben, ganz bleich und jeder, alles okay. Es war, ja.
Ich stelle mir das gerade vor, wie du da diesen Ventilator da anguckst und so völlig hypnotisierst, aber den Finger da reinsteckst.
Ja, sollte man nicht tun. War nicht
aber ja, ich erinnere mich auch. Ich erinnere mich auch letztes Jahr, als wir bei Big Idea Design waren und Ben Peterson dann mit dem Motorrad in die Wand reingefahren ist.
Oh ja.
Da ging es dir auch schlechter als Ben.
Stimmt.
Aber auch, weil du das Blut gesehen hast wahrscheinlich, ne?
Ja, genau. Das war auch Ben. Ben saß da ja völlig blutend am Boden und fragte noch, Maxi, bist du okay?
Ja.
Stimmt, genau. Das ist immer, wenn ich Blut sehe. Aber ich sagte es, oder andersrum, ich wusste nicht, dass das... Es gibt gute Tage und es gibt nicht so gute Tage, aber im Moment ist es wohl... Ich war auch beim Blutspenden letztes Mal so. Ich spende ja auch Blut und da war das auch so, dass ich dann erstmal ja.
Ja gut, aber ich meine, das ist ja dann, das war ja schon zweiter oder dritter Tag Blade Show. Du bist halt, das ist halt körperlich anstrengend. Ne?
Ja.
Man fordert seinem Körper ja da auch einiges ab. Und dann bist du eh schon angeschlagen und dann hilft dir so eine Situation wahrscheinlich nicht wirklich.
Nee. Ja, das war's mit Peinlichkeiten. Werden wir jetzt nie wieder drüber sprechen. Hast du?
Was waren denn für dich so die Highlights auf der Blade Show?
Also ich wollte eigentlich, also das erste Mal sind wir live gegangen, das war ganz furchtbar, weil ich absolut völlig schlecht bin mit live, auf live zu gehen, weil ich, aber ich glaube, andersrum hätte ich es gar nicht geschafft. Aber auf der anderen Seite war es auch ein Highlight, mal live zu gehen auf einer Blade Show, weil das ist ja in Deutschland dann abends und ne, man kann halt direkt Fragen beantworten, aber es ist unwahrscheinlich anstrengend. Ich wollte David Deng von Riyadh sprechen und er wollte natürlich kein Englisch sprechen und ach, naja, er spricht da sehr schlecht. Mein Highlight an
Internet
Produkten,
ist auch so ein bisschen
ja.
Nicht so wirklich das Goldene vom Ei, ne? Das Goldene vom Ei, das Gelbe vom Ei.
Du meinst das Internet generell? Oder meinst du die
ja, nee, da bei der Blade Show. Also du bist ja da, dadurch, dass alles indoor ist und sehr abgekapselt, hat man dann auch so ein beschränktes Internetsignal. Ich glaube, die bieten da zwar WLAN an, aber das ist auch völlig überlastet, weil da jeder im WLAN ist.
Mhm. Ich bin über Datenvolumen, deswegen. Also von meinem Vertrag rein, also nicht von meinem Vertrag, sondern von dem vorgekauften. Das hat aber, ich hatte, glaube ich, 10 Gigabyte.
Okay.
Habe ich gebraucht. Also am letzten Tag war das schon sehr knapp. Ja. Dann, ich glaube, anhand dessen der Gespräche, die ich geführt habe und das ich gesehen habe, sind Slip Joints, ist es das Jahr, dieses oder nächstes Jahr, das Jahr des Slip Joints, das ist meine Erfahrung. Ja. Highlight war für mich das UG-Tools, das Tiny, das wurde nicht nur Best Imported Fixed Knife, es wurde sogar das Overall Knife of the Year. Das heißt, der Oscar für den besten Film zum Beispiel, damit kann man das, glaube ich, am ehesten vergleichen. Der ging das
voll
UG-Tool.
Voll gut und voll verdient.
Ja. Der ging, das war toll, ne? Ich war da ja auch auf der Preisverleihung, hab das gesehen, das war halt schon mega. Ja, dann fand ich das auch gut, dass Benchmade wurde aufgezeichnet für das Knife of the Year mit dem Dässchen, weißt du, die haben jetzt eine neue Scheide dafür.
Ja.
Das fand ich sehr gut, das haben wir auch bald im Shop, also wir haben es im Shop, aber wir kriegen bald die neue Scheide dazu. Und ja, die haben ja auch, bringen ja auch das Successor raus, das Slipjoint. Hammermäßig. Ja,
auch
richtig
sehr geil.
Genial, ja. Richtig genial. Und ja, Tactile Turn hat den Switch Pen gewonnen. Hat für den Tactile Turn für den Switch Pen den. Ich finde diese Kategorie so doof. Die heißt Best of the Rest.
Ja.
Ne? Weißt du, wenn du.
Klingt so abwertend irgendwie.
Richtig, und du hast halt irgendwie.
So mir fallen
so 6, 7 Stifthersteller schon ein, die da sind. Und die kämpfen alle um diesen Best of the Rest in Konkurrenz mit, weiß ich, Flaschenöffner, Fidget Tools.
Ich glaube, in Texas hat Joseph Vero gewonnen mit seinem Bitdriver.
Best of the Rest. Ist auch Best of the Rest, ne? Genau, genau. Und er hat auch das für das Arn Best, Avid.
Avid.
Das kommt auch
Avid
bald 1. zu uns. Avid One, ja, hat er auch ein Best Folder gewonnen und er hat es echt mal verdient. Für Best Folder zu gewinnen. Oder hat er das schon? Doch, aber in Atlanta hat er noch nicht gewonnen.
Hat er schon. In Atlanta nicht. Texas hat er gewonnen. Texas und West hat er, glaube ich, auch gewonnen.
Ja.
Also ich glaube, der hat jetzt mittlerweile auch schon 4 Awards.
Hammer. Sehr gut.
Voll geil.
Ja. Ja, also ich glaube, dass sie das, und was mein Highlight war, was leider so ein bisschen unterpräsent ist, auf dieser ganzen Messerwelt, ist mal wieder, ich habe es nicht gefunden als Link, dass ich euch das zeigen könnte, aber Anne Reeve hat für ihr Lebenswerk, wurde sie ausgezeichnet.
Stimmt.
Und das ist halt schon, also das, der Preis heißt, glaube ich, Manufacturing Award, aber die haben tatsächlich für über Anne Reeve gesprochen, weil sie halt auch unter anderem, natürlich hat sie die, das Lebenswerk ihres Mannes fortgesetzt und sogar noch verbessert in Verbindung mit Tim Reeve. Und das finde ich so schade, dass die beiden, Anne als auch Tim, viel zu bescheiden sind, um mal zu zeigen, was sie eigentlich können. Also das, wenn wir arbeiten,
sie war auch
mit
gar nicht da, um den Preis anzunehmen, oder?
Richtig, sie war nicht da, weil sie gar kein Messer eingereicht haben.
Ja.
Und sie hat trotzdem gewonnen.
Ja, gut, muss ich nicht. Ja. Ich habe kurz nach der Preisverleihung ist mir Curtis über den Weg gelaufen, der CEO von Spartan Blades. Und der ist ja auch schon seit Ewigkeiten mit der Familie Reeve befreundet.
Mhm.
Und als ihr Name aufgerufen worden ist, also er wusste ja, dass sie nicht da ist. Ich glaube, die war dann mit Tim irgendwie gerade Abendessen oder so. Hat er sie angerufen und meint so, Anne, du hast dir gerade einen Award bekommen. Ich meinte, hä, wofür denn? Ich habe doch gar nichts eingereicht. Meinte sie, ja, für dein Lebenswerk. Und ich so, oh was? Das eine Mal, wo ich einen Preis gewinne, bin ich gar nicht da.
Ja, ja. Das ist der Hammer. Und ich glaube, Curtis hat es auch erzählt. Er sagte, es ist so verdient. Die haben uns, Anne hat uns so viel geholfen, als die ihr Business gestartet haben. Und das alles einfach so, weil sie halt so ist, wie sie ist.
Die machen halt auch so viele Sachen, von denen kriegt ja auch keiner was mit. Ne? Also ich meine,
jetzt ist es, ja.
Big Idea Design haben sie ja ihre Fertigung aufgebaut jetzt. Oder ihre amerikanische Fertigung bauen die jetzt gerade auf.
Mhm.
Und Tim Reeve, bringe ich was durcheinander gerade, aber ich meine, Tim Reeve war da und hat denen geholfen, die CNC-Fräsen einzustellen.
Ja.
Und wer macht denn das schon bitte? Der
ich
einfach
weiß, das sind
zu,
ja auch
zu einer anderen Firma hingehen?
4 Stunden Flug ist das doch bestimmt von Idaho nach Chattanooga.
Ja, bestimmt.
Also das ist Hammer. Ja.
Also es ist echt richtig wild. Und das, ich meine, das wahrscheinlich hat er sich das einfach von seinen Eltern abgeguckt. Ne? Das haben die schon immer so gemacht, dass Chris Reeve und Anne Reeve einfach sich untereinander so geholfen haben und was kann ich für dich tun, was kannst du für mich tun und sowas. Und das führt er 1:1 sofort. Finde ich mega.
Finde ich auch. Also ohne dieses Konkurrenzgedanken, ohne diesen Konkurrenzgedanken und vor allem auch ohne das der Welt zu erzählen. Deswegen machen wir das jetzt hier. Und ich bin ja hundertprozentig sicher, dass Tim Reeve Deutschland und sich das anhört, aber ja, also es gibt immer draußen ab und zu mal diese Stimmen, oh ja, ihr habt das Business von Chris Reeve übernommen und geklaut oder so, irgendwie sowas, weißt du, es gibt's immer wieder. Und Tim muss sich dann immer so ein bisschen mehr oder weniger verteidigen, weil er ja auch in den Spuren seines Vaters tritt. Und ich meine, das ist halt echt ein heftiges Erbe, dieses, ne? Er hat den Framelock erfunden. Und vielleicht ist er auch deshalb leiser. Aber auf jeden Fall ist er extrem nerdig und gut in dem, was er tut. Auch wenn es niemand da draußen sieht. Das ist so.
Ich glaube, der ist einfach so. Also ich glaube nicht, dass er jetzt beabsichtigt sagt, oh, ich versuche mal nicht so viel nach außen zu tragen.
Mhm.
Ich glaube, der ist einfach so. Der ist nicht so der Typ, der irgendwie jetzt überall im Rampenlicht stehen muss. Der ist völlig happy damit, auch hinter Kulissen da die Fäden zu ziehen.
Ja.
Und auch wenn es keiner davon irgendwas mitkriegt, der ist einfach so.
Mhm.
Super, super lieber, nerdiger Typ.
Mhm.
Also,
wie Anne wahrscheinlich.
Ich glaube, das liegt einfach so ein bisschen in der Familie.
Hammer. Ja, richtig toll. So, ich habe mir noch aufgeschrieben, David Winkler von Winkler Knives wurde in die Hall of Fame aufgenommen. Ich glaube, der ist auch noch relativ jung, ne? Also,
das weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, wie alt er ist.
Ich habe jetzt auch gar nicht recherchiert, aber auf jeden Fall Hall of Fame für Messermacher, das ist schon, da aufgenommen zu werden, ist schon was, wow, was Großartiges.
Ja. Hast du dir die gesamte Preisverleihung angeguckt?
Wir sind ja später gekommen, weil wir, ich glaube,
wo waren wir denn da?
Ja, wir sind auf jeden Fall ein bisschen später gekommen, ja. Ich habe auf jeden Fall, habe ich ein paar Sachen verpasst. Ich glaube, was ich nicht gesehen habe, war, ich glaube, QSP hat einen Preis gewonnen für Preis-Leistungs-Verhältnis, sage ich jetzt einfach mal ins Deutsche übersetzt. Und was ich auch noch gesehen habe, ist, dass der Knife Accessory Award ging an Ulti-Clip. Die haben da so einen neuen, mehr oder weniger Drahtclip. Sonst, als wir angekommen sind, lief die schon eine Weile und ich bin aber bis zum Schluss geblieben. Ja. Es gibt halt viele Custom-Preise, aber die habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben.
Stimmt, das war nämlich an dem Abend, haben wir unser Gruppenfoto gemacht. Ne? Da haben wir nämlich gewartet, bis alle von oben runterkommen von der Preisverleihung, damit wir dann hochstürmen und dann unser Foto machen können.
Genau. Hammer. Ist auch immer so ein schönes Ritual, was wir haben. Die Germans wieder mit ihrem Gruppenfoto. Oh. Ja.
Ich finde es aber geil, dass wirklich alle mitmachen und die Gruppe halt wirklich von Jahr zu Jahr größer wird. Wir haben schon gesagt, irgendwann reichen die Stufen da nicht mehr aus.
Ja, es gab so ein paar Highlights, was ich jetzt für uns gut fand. Ich finde das mega, dass du jetzt am V-Knife stehst und deinen Prototypen vorstellst.
Das ist
so eine Sache. Ja. Wie war das?
Völlig verrückt, weil normalerweise stehe ich auf der anderen Seite und zeige dann Neuheiten oder spreche dann mit Designern und den Leuten von Wii. Und diesmal war ich da und keine Ahnung, das ist ein komisches Gefühl, dann, wenn dann die anderen Jungs und Mädels von Wii dann sagen, so, hier, da hat einer eine Frage zu deinem Messer. Und dass dann andere Influencer und Content Creator und YouTuber und sonst was da alle kamen und mir die Kamera ins Gesicht gehalten haben und dann musste ich was zu dem Messer sagen. Also die ersten paar Male war es auf jeden Fall so, was passiert hier? War ganz komisch, aber dann, das war auf jeden Fall, war richtig cool. Also dann so auf der Seite mal zu stehen.
Ich habe auch versucht, dich zu interviewen, aber du warst immer zu beschäftigt. Ich bin währenddessen, ich habe mir die Zeiten aufgeschrieben, bin ich vorbei und da warst du immer so.
Du sagtest noch, du wolltest live gehen.
Genau.
Und dann irgendwie auch mal beim Wii-Booth vorbei und ich habe die ganze Ausschau gehalten und dich nicht gesehen.
Nee, ich war da und du warst da gerade immer im Gespräch, auch weißt du, so weit hinten in dem Booth, da konnte man nicht so eben ran und, also zumindest konnte man nicht ran, ohne dass es peinlich wird. Und da ich gedacht, ach naja, wir sehen uns ja bestimmt noch. Und was ich auch nicht gesehen habe, also wir müssen jetzt mal über Harrison sprechen. Also es gibt NAVS, Ben Peterson veranstaltet jetzt zum zweiten Mal so einen Run. Ich habe heute auch das T-Shirt an, dass ich den 5K-Run mitgemacht habe. Und ich habe Harrison beim 5K-Run kennengelernt letztes Jahr, weil er genauso langsam gelaufen ist wie ich. Wir waren extrem lang. Sam, aber wir haben uns gut unterhalten. Da könnt ihr euch vorstellen, wie langsam wir waren. Und da habe ich Harrison kennengelernt. Er hat zu mir gesagt, Maxi, du musst heute unbedingt zum Workshop kommen. Da gibt es einen Contest. Und ich war da, aber ich habe mir nicht aufgefallen, dass es zwei Boosts gab. Ich war auf der falschen Seite. Weißt du, du hast doch eine Rückseite, hatten die auch noch einen.
Okay.
Echt? Oder ich war wieder völlig falsch. Ich habe es versucht. Aber erzähl doch mal die Geschichte von Harrison.
Harrison ist, also Workshop macht seit 2 Jahren so einen Schneid-Contest.
Ich glaube, jetzt das dritte Mal.
Dieses Jahr war das dritte Jahr. Vor 2 Jahren hat Zach in the Wild das noch moderiert. Du musst es dann, kriegst so ein Blatt Papier oder so ein Streifenpapier und musst es mit deinem eigenen Messer, das Papier, so oft in einem Zug zerschneiden, wie du kannst. Und dann kommt dein Highscore auf ein Leaderboard und du kannst dann am Ende des Wochenendes ein Messer gewinnen. Oder du kannst verschiedene Preise gewinnen, je nach deinem Ranking. Und vor 2 Jahren war Harrison da.
Was war denn so der Durchschnitt, Cut? Was waren so die Durchschnitte?
Also eine relativ lange Zeit war der Durchschnitt so 3, 4. Also wenn du mal so an die 10 rangekommen bist, war es schon richtig gut.
Ja.
Und dann kam irgendwann einer, der hat einfach 47 gemacht oder sowas und hat dann völlig abgeräumt, wo dann die anderen schon gelangweilt daneben standen und sich gefragt haben, ja, wann bist du fertig? So, und dann kam Harrison und hat 3 Versuche, also du konntest jeden Tag neu mitmachen.
Ja.
Und als dann alle 3 Tage ist er angekommen und hat alle 3 Tage 0 Schnitte geschafft. Also er hat es nicht mal geschafft, das Papier anzuschneiden. Oder ich glaube, das höchste der Gefühle war am 3. Tag, der hat das Papier angeschnitten und dann hat dann irgendwie direkt mittendrin ist er hängen geblieben, hat den Rest dann nur noch abgerissen. Und dann hat er sich dadurch schon so ein bisschen seinen Legendenstatus erarbeitet, hat auch einen Trostpreis bekommen von Workshop.
Süß.
Und letztes Jahr haben die das dann wieder gemacht und da habe ich den dann das erste Mal moderiert, den Contest. Und da war dann Harrison wieder da. Und dann, als er da oft sich angestellt hat und dann noch einmal dran war, dachte ich mir noch so, hä, dich kenne ich doch von irgendwo her. Er meinte so, ja, ich bin der letztes Jahr nichts geschnitten hat. Und dann alle so, oh, Harrison ist wieder da, ist die ganze Bude ausgerastet. Harrison! Und ich glaube, letztes Jahr hat er auch nur 2 Schnitte geschafft oder 1 oder 2 oder so. Also auch nichts Weltbewegendes. Aber der ist halt so super positiv und auch so quirlig und Also so eine super Persönlichkeit, auch ein richtig netter Typ, dass er dieses Jahr, ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist. Ich glaube, Workshop hat ihn angesprochen.
Ja, The American Way gesagt, hier, ne?
Genau, Workshop hat ihn angesprochen, von wegen so hier, vielen Dank für deinen ganzen Support, den du immer zu unserer Booth bringst und so deine ganzen positiven Vibes und sowas. Hast du nicht Lust, dieses Jahr aktiv Teil davon zu sein? Und er sofort so, ja klar, voll und bla. Und Workshop hat ja dieses Jahr ihr eigenes Messer rausgebracht und das auf der Blade Show auch so ein bisschen promotet oder im Vorfeld schon. Und Harrison hilft denen dann ein bisschen dabei. Der moderiert, glaube ich, auch deren Facebook-Gruppe und hat auch auf der Blade Show so den separaten Workshop Knives-Account übernommen und dann die ganzen Stories gepostet und Live-Updates und so weiter. Und er hat dann mit mir den Schneid-Contest mitmoderiert dieses Jahr.
Und, so gut.
Genau, das ist so ein bisschen so erst so als Verlierer quasi des ersten Contests eingestiegen und dann quasi so zur Contest-Legende aufgestiegen und dann zum Moderator.
Ewig letzter. Richtig gut. Meine Lieblingsgeschichte. Ja. Hammer. So, Sam, nächstes Jahr? Blade Show nächstes Jahr nochmal, oder?
Auf jeden Fall, oder?
Ja, ich denke auch. Ja, ich wollte nächstes Jahr gerne ausstellen, mal gucken.
Mhm, cool.
Da habe ich ja...
Ja, mach das auf jeden Fall.
Zeit ohne Ende ist ja nichts.
Ja, klar. Nee, wahrscheinlich hast du bis dahin noch 3 weitere Podcasts und ehrenamtliche Events.
Ja, lass uns mal einen Live-Podcast auf der Blade Show machen. Das ist bestimmt total stressfrei.
Oh, das wäre auch geil. Ja, ja, bestimmt.
Ja, mega.
Vor allem,
weil
es mit der Verbindung auch so gut knappt.
Ja. Sehr, sehr, sehr gut. Genau, das ist auch neu für mich. Dieses Jahr haben wir ein paar Kollaborationen gemacht mit Made in USA. OEG Tools zum Beispiel ist schon ein Primer, die ist schon, die ging online, war sofort verkauft. Es kommt dann noch was und da möchte ich noch gar nicht so genau sprechen. Und ja, auch viele, viele Kollaborationen und auch du hast mich bekannt gemacht wieder mit einer neuen Firma. Auch da wird wieder was kommen. Also es wird, vielleicht können wir davon nächstes Jahr berichten. Das ist halt immer so dieses, da entsteht eigentlich immer was Cooles draus.
Ja, ja. Das ist ja, das ist, auf der Messe ist ja weniger, da geht es ja eigentlich fast sekundär darum, irgendwie neue Produkte einzukaufen oder ja doch eigentlich schon neue Produkte zu entdecken. Aber ich finde, in erster Linie geht es darum, so ein bisschen Kontakte zu knüpfen oder auch zu pflegen einfach, weil du die Leute ja nicht so oft siehst. Ne? Also wenn es vielleicht mal ein Zoom-Call ist oder so.
Ja.
Aber ja, also so Situationen wie jetzt mit Jens Anso und Lukas Kau zum Beispiel oder letztes Jahr, als wir dann da Pirate Tech entdeckt haben und solche Sachen. Ich glaube, das ist so, das macht die Blade Show so ein bisschen so besonders, dass du da diese unendlichen Möglichkeiten hast, dich zu connecten und dann entstehen halt so geile Projekte wie jetzt eure Exclusives mit verschiedenen Marken und so weiter. Ne? Das ist schon richtig geil. Vor allem, wenn du das dann auch siehst, dann, wenn du dann dabei bist, wie ihr zum Beispiel das erste Mal in Kontakt tretet und dann ein Jahr später die Kollaboration auf den Markt kommt. So den ganzen Werdegang zu sehen, ist halt mega geil.
Ich finde auch so dieses, es ist immer so die Jagd nach dem Schatz. Also es ist ja, also in so Mission so ein bisschen, ist es ja die coolen Sachen zu finden und nach Deutschland zu bringen. Das ist ja, und das ist halt auch, es gelingt uns leider auch immer, was Neues zu finden. Oder viel zu viel
leider
zu finden.
Leider im Sinne von der Brieftasche, meinst du?
Ja, auch für uns oder auch, ne, wie zum Beispiel der verrückte Daryl Kasten zum Beispiel, den haben wir ja auch noch. Der hatte jetzt auch nicht mehr einen Tisch, sondern einen Booth. Da ist auch was in Planung. Also es ist Wahnsinn. Es gibt echt viel, viel geniales Zeug da draußen im Everyday-Carry-Bereich.
Ich finde für mich auch, was ist so ein Nebeneffekt von der Blade Show ist auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal erreiche ich so einen Punkt, wo du schon so fast gesättigt bist. Es kommt halt irgendwie jede Woche ein neues Messer raus und irgendwie fehlt da so die richtige Innovation und dann irgendwann ist auch immer wieder das Gleiche so, ne? Und dann, aber wenn dann wieder, jedes Mal, wenn wieder Blade Show ist, kommt so die ganze Leidenschaft wieder raus und dann brennst du wieder. Also zumindest bei mir ist es so. Da habe ich wieder richtig Bock, alles zu sehen und zu haben und das hält dann immer auch, das hält uns so locker so, keine Ahnung, 3/4 Jahr und sowas. Und dann genau in dem Zeitpunkt, wo es bei mir dann so wieder ein bisschen abflacht und wo ich mir denke, oh, puh, war ich wieder schon ganz schön viel. Dann kommt wieder eine Blade Show und dann denkst du wieder, geht alles wieder von vorne los.
Das geht mir aber auch so bei den deutschen Shows, ne? Knife. Schaffern, da bist du da voll drin, denkst, oh Gott, das habe ich noch nicht gesehen. Finde ich gut. Ne? Weil auch ja. Wir, da gibt es immer wieder Neues. Oh Mensch, das ist auch wieder auch Messermacher. Und denkst so, oh, den kenne ich noch gar nicht. Was hat der denn da jetzt? Es gibt da jetzt auch eine Kollaboration mit Urban EDC Supply, mit deutschen Messermachern. Und das ist Hammer.
Ich sehe immer mehr deutsche Messermacher im amerikanischen Raum. Entweder eigenständig oder als Kollaboration.
Genau.
Finde ich super.
Ich glaube, jetzt zum ersten Mal jetzt auf der Blaze-Show war ja Chris von Forgeworks, aber auch David von Korncraft Knives. Der war auch, also der war zumindest das erste Mal mit dem Tisch da.
Okay. Da bin ich jetzt nicht so drin.
Das ist cool. Und ja, auch da habe ich Harrison wieder getroffen am Tisch. Fällt mir gerade so ein. Ja, ja, das ist man trifft sich immer wieder und das ist halt so cool. Nee, aber es ist halt, es ist nach wie vor, nach so vielen Jahren auch, wird das Thema nicht langweilig.
Nee.
Das können wir, glaube ich, sagen.
Ja.
Ja, auch wenn wir dieses Jahr auch wieder nicht geschafft haben, die Weltmeisterschaft im Cutting-Wettbewerb zu sehen. Weißt du, das findet draußen statt.
Das ist so ein bisschen wie Ninja Warriors, nur für Messer schneiden, ne?
Das hast du schön gesagt, genau. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe da ein deutsches Filmteam rumlaufen sehen, die extra deswegen da waren.
Ja?
Wir werden nochmal sehen. Ja. Werden sehen. Vielleicht kriegen wir hier noch ein bisschen TV-Zeit im deutschen Programm. Mal gucken.
Ja, das wäre natürlich geil.
Ja, wenn ich sowas habe, verlinke ich das nochmal irgendwo auf Instagram etc.
Ja,
jawohl, ihr Lieben, ich werde euch auf jeden Fall in die Shownotes ein, zwei Links packen. Wahrscheinlich nicht alle, worüber wir gesprochen haben, aber vor allem auch die Awards, die wir jetzt durchgesprochen haben, damit ihr euch auch mal die Messe angucken könnt, über die wir geredet haben. Und sonst war es ein bisschen wild, ein bisschen lang, aber das sind unsere Eindrücke von der Blaze Show. Lasst uns gern hören, schreibt uns gern, wie ihr es fandet, als Kommentar. Gebt uns gerne ein Like. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss.
Tschüss.